Oh yes, Leute, heute ganz, ganz spezielle Folge für mich, eine ganz persönliche Freude, für Maxi bestimmt auch, denn wir haben heute mal wieder einen Gast. Wir haben ja gesagt, wir gehen ein bisschen international rein und haben jemanden zugeschaltet aus dem wunderschönen Wien, ja, den einen, den einzigen, den wahren Kona Novak.
Was geht, so, was geht, was geht?
Jetzt brauchen wir eigentlich so ein bisschen Applaus. Das musst du dann in der Post-Production noch reinballern.
Ja, mache ich, klar.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut und haben einen internationalen Gast einfliegen lassen.
Weil es auch nichts gekostet hat.
Aber das weiß ja keiner jetzt.
Das muss er ja auch nicht, das muss er auch nicht sagen.
Rechnung kommt.
Und wir werden uns heute mal über diverse Themen aus Coaching-Perspektive und vielleicht auch Trainee/Athletenperspektive unterhalten. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, Maxi hat ein bisschen was vorbereitet, Kona hat auch ein bisschen was vorbereitet.
Und ja, ich habe ein paar coole Fragen bekommen, die ich auf jeden Fall, glaube ich, ein paar von denen mit reinnehmen werde.
Das ist natürlich fresh. Ich habe mir gedacht, dass ich so den Part übernehme, der dir die Fragen zu deinen biografischen Aspekten stellen wird. Und Maxi wird dann wahrscheinlich ein bisschen was zu Trainingssachen fragen. Wie ich dich mehr oder weniger kennengelernt habe, war wie folgt. Du kennst doch bestimmt noch Selina Uhlmann, oder?
Ja, klar. Die sagt mir was.
Sagt dir was. Die habe ich irgendwann mal vor ein paar Jahren abonniert im Zuge von diversen Engagement-Prozessen auf Instagram. Und die war auch schon in meinem alten Podcast zugegen, als wir über das Thema Essstörung gesprochen haben. Und mit ihr habe ich dann mal drüber gesprochen, wie sie überhaupt so ins Coaching gekommen ist. Und da ist so dein Name gefallen. Und da habe ich angefangen, mir dein Profil ein bisschen anzuschauen. Und dann haben wir vor, weiß nicht, ein paar Monaten oder so angefangen, ein bisschen zu talken auf Insta. Und du hast ja mal in Chemnitz gewohnt.
Genau, ich habe in Chemnitz gewohnt von 2016 bis 2021.
Und jetzt wohnst du in Wien. Und wie ist überhaupt dein Werdegang, deine Migration quasi? Ja, also wo kommst du ursprünglich her? Was hat dich jetzt nach Chemnitz bewogen und warum bist du dann nach Wien gegangen?
Wieso hat es 5 Jahre gedauert?
Genau.
Das war eigentlich, also in Chemnitz habe ich eigentlich damals angefangen, 2016, zu studieren. Das war damals noch so ein Studiengang, der hat so ein bisschen Sportwissenschaft verknüpft mit Maschinenbau. Und ich habe dabei gemerkt, Maschinenbau ist so gar nicht meins. Das habe ich relativ spät, oder nee, ich habe es relativ früh gemerkt, wollte es aber relativ spät wahrhaben und habe dann irgendwie da so 3 Semester hingerotzt und dann habe ich gesagt, okay, hey, das, was ich gerade mache, macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und dann gab es in Chemnitz noch so ein, ich würde schon sagen, Bachelor zu Sportwissenschaften. Der hat sich ein bisschen mehr auf, ich würde es mal sagen, so Reha-Präventionssachen bezogen. Also es war schon ein bisschen speziellerer Bachelor. Und den habe ich dann eigentlich durchgezogen. Also da habe ich dann gesagt, okay, da muss ich nicht irgendwo Wohnsitz wechseln, kann hier bleiben in gewohnter Umgebung. Und habe den dann eigentlich so durchgezogen. Und dann irgendwann war ich mit meiner Freundin, Grüße an Laura, die diesen Podcast ganz sicher hören will, haben wir dann Urlaub in Wien gemacht und wir saßen dann irgendwie in so einem Café, irgendwie richtig schön. Und ich so, ey, glaubst du, man kann hier Master machen? Und sie so, ja, als ob. Ich gebe so ein, Master Sportwissenschaft Wien. Komm dann gleich zur Webseite von der Uni und dachte so, hä, wäre eigentlich schon cool. So nach Chemnitz muss auf jeden Fall irgendwas Sinnvolles als Stadt her. Und
war aber dann auch nicht schwer, die Steigerung danach wahrscheinlich.
Nee, also ich hätte auch wieder zurück in mein Heimatdorf ziehen können und es wäre geiler gewesen, weil ich da wenigstens ein paar krassere Connections gehabt hätte.
Aber wo kommst du ursprünglich her?
Aus so einem kleinen, süßen Dorf. Nee, es ist eigentlich eine Stadt. Mit so, ich glaube, 8000 Einwohnern, ganz, ganz oben in Bayern, so an der Grenze zu Thüringen.
Ah, okay.
Ja. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, lass mal gucken, ob wir den Master hier machen können, was man so braucht und so. Und dann irgendwie haben wir einfach gesagt, ja, komm, let's go, lass einfach nach Wien ziehen. Und das war eigentlich alles. Also das war relativ mindless eigentlich.
Okay.
Aus der Laune heraus.
Was war eigentlich so der Anlass dafür, Sportwissenschaften zu machen? Also was ist so dein sportlicher Hintergrund überhaupt? Oder trainierst du seit 2015 ein Powerlifting und dachtest dir so, okay, jetzt muss ich mir hier noch ein bisschen Knowledge ranschaffen?
Nee, eigentlich, also ich war schon immer so sehr sportlich, war auch immer wichtig. Meine Eltern auch sehr sportlich. Mein Opa war schon Sportlehrer, damals in der DDR. Und dementsprechend ist es natürlich auch in der Familie gewesen. So, und bei Mama war das auch immer ein großes Thema. Also das lief schon von Anfang an. Dann habe ich eine lange Zeit Leichtathletik gemacht. Ich glaube bestimmt so 10 Jahre, schätze ich mal.
Knackig.
Ich hatte auch ein paar Jahre Leichtathletik. Was hast du gemacht? Hast du spezialisiert?
Ich habe mich nicht spezialisiert. Ich war einfach so, zweimal die Woche bin ich da hingegangen zum Training. Ich habe da nichts gerissen, wirklich. Aber am liebsten hatte ich damals noch gemacht 3000 genau Meter Lauf. Und ja. Ich habe so zu dem Zeitpunkt bestimmt 60 Kilo gewogen und dachte, meine Disziplin ist jetzt Speerwerfen und Kugelstoßen. Habe ich auch gemacht, auch auf Wettkämpfen. Ich war halt immer scheiße, weil, ja logisch, ich habe halt nichts gewogen
und war klein. Als du.
Ja, natürlich ist es wirklich wahr gewesen. Ja, und dann habe ich das irgendwann aufgehört und bin eine sehr, sehr lange Zeit, knapp 6 Jahre, bisschen mehr, Downhill gefahren. Also Mountainbike-Rennen.
Achso, ich dachte, das ist irgendwas mit Skifahren.
Nee, wirklich Mountainbike-Rennen. Und das habe ich dann sehr, sehr lange durchgezogen. Also
bis ich mir mal das Schulter-Eckgelenk weggesprengt habe.
Bist du auch mal Downhill gefahren?
Nee, ach Quatsch.
Ach so, okay, ich dachte schon. Nee, da ist mir tatsächlich nie was passiert. Also so Kleinigkeiten. Ich habe mir einmal Knöchel gebrochen und einmal im Fußgelenk irgendwas. Aber das war's. Also ich war da eigentlich immer, bin da sehr verschont geblieben.
Ja, aber bist du dann da runtergefahren? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Ich bin einfach komplett den Wald runtergestempelt, muss ich ehrlich sein. Also rückblickend, wenn ich mir das jetzt noch anschaue, ich schaue immer noch
schön auf Risiko.
Ist wirklich so. Damals habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. Jetzt, wenn ich mir immer noch Videos auf meiner YouTube-Startseite anschaue, denke ich so, Alter, für kein Geld der Welt würde ich da noch mal runterfetzen. Damals habe ich gedacht, geil, Mann, komplett rein da.
Ja, okay.
Und ja, ist halt zum Glück nichts passiert. Alles gut gegangen.
Klopf auf Holz.
Ja, und dann bin ich eigentlich schon nach Chemnitz gezogen. Und Downhill ist halt ein Hobby, was du als Student mit günstigem Budget auf jeden Fall nicht so gut machen kannst. Mhm. Also mein Rad, so mit allem drum und dran, ich hatte damals 3 Fahrräder. Nur mein Downhill-Rad alleine war halt so um die 6.000 Euro. Boah, mit allem drum und dran. Und das ist natürlich auch so eine Materialschlacht, der Sport. Mhm. Also da geht halt immer was kaputt. Und wenn das was Kleines ist, wie, keine Ahnung, eine Pedale kostet halt 200 Euro. Hast du als Student nicht. So. Vielleicht hätte ich auch den Fokus einfach anders setzen sollen, aber habe ich in dem Moment dann einfach nicht mehr. Ja, und dann bin ich einfach ins Gym gegangen. FitX, Steve Cook, Big Man on Campus, PDF runtergeladen und komplett rein in den Lachs, wirklich. Komplett. Ich habe alles.
Big Man on Campus.
Jungs, der war's damals. Wirklich. Steve Cook war mein Held.
Hast du noch so einen Schrein irgendwo stehen?
Wie so ein Kapitän.
So ein Altar.
Ich habe keinen Altar, aber ich hatte den tatsächlich in der Zeit damals locker 2 Jahre als Hintergrundbild.
Ja, stark.
Was, ich bin da, stehe da voll auf dem Schlauch. Wer ist das?
Das ist.
Ja, das war so ein Fitness-YouTuber von vor, ich, 5, 6, 7, 8 Jahren. War da genau, ziemlich groß.
Den gibt es auch immer noch, der macht auch immer noch, aber nicht mehr so wie früher.
Ja, hat ziemlich große Nummer gewesen, der Dude. Okay, und dann vom FitX aus irgendwie in Richtung Powerlifting gekommen. Was hat dich da angetrieben? Also ich meine, Steve Cook ist jetzt, weiß ich nicht, es war eher so ein bisschen Ästhetik-Bodybuilding-Kram.
Nee, ich habe dann tatsächlich mal eine Zeit lang Football gespielt.
Oh, nice. Ehrlich?
Ja.
Welche Position?
Ich war Running Back.
Oh, fresh, okay.
Bank.
Ich war Running Back und danach Fullback.
Nice.
Das waren wirklich so richtige Monkey Positions, Alter. Jo, rein da. Ja, nice. Und ja, da habe ich dann so gemerkt, Alter, ich bin richtig schwach und habe dann einfach angefangen, so ein bisschen, ja, so SPD-Lifts im Endeffekt zu fokussieren und habe dann immer so ein Dreier-Split, sag ich mal, gemacht. Immer Squat, Bench und Deadlift und halt danach irgendwie 3 Kilo Assistenzen noch. Und dann habe ich immer 2 Tage trainiert, 1 Tag Pause, 2 Tage trainiert, 1 Tag Pause. Ja, und dann wiederholt sich natürlich der Dreier-Split immer so, dass ich dann ja öfters die Woche alles gemacht habe. Ja, das war mein Einstieg dann ins Powerlifting. Da habe ich dann so gemerkt, hey, das Powerlifting, bisschen so Technikvideos angeschaut und dann tatsächlich, wie glaube ich, 99% durch Pascal Su.
Okay.
Ja.
Okay. Wann war das ungefähr?
Das müsste so 2020, also ich glaube so 2020 war mein erstes, ich sag mal so Powerlifting-Jahr oder so ab Sommer 2020, dass ich gesagt habe, ich trainiere wirklich jetzt Fokus auf Squat, Bench, Deadlift. Davor habe ich halt immer sowas wie ein 5x5 gemacht am Ende und einfach jede Woche 2,5 Kilo draufgelegt.
Ja.
Das war 2020 so ungefähr, ja.
Okay, aber da bist du doch, glaube ich, voll in Corona reingerutscht, oder?
Da bin ich voll in Corona reingerutscht, ja. Wir hatten zum Glück eine coole Trainingsstätte, wo wir so ein bisschen, das war so eigentlich ein privater Raum, wo wir uns dann einfach abgewechselt haben mit dem Training.
Ja.
Dass wir uns da auch niemanden gegenseitig auf den Sack gegangen sind. Und das hat gut funktioniert eigentlich, muss ich sagen. Also da war alles super. Ich hatte dann halt in dem Jahr 2x Corona in 2020.
Okay.
War dann Ende 2020 auch noch da mit dem Krankenhaus. Weil ich wirklich so fertig war und habe dann von Oktober 2020 bis April 21 auch wirklich eigentlich fast durchgehend Pause gemacht im Powerlifting. Da lief nicht viel. Ja. Das war mein erstes Powerlifting-Jahr. Krank, konnte ewig nicht trainieren.
Oh, Ende. Shit. Okay, ja. Und dann, wie bist du dann dazu gekommen, selbst zu coachen? Also, was waren so deine Beweggründe? Wie hast du das angefangen? Hast du da, also ist jemand auf dich zugekommen, hat gesagt, ey, du bist ein krasser Dude irgendwie und irgendwie siehst du aus, als hättest du Ahnung, schreib mir mal einen Trainingsplan? Oder hast du dir gedacht, irgendwann, ey, ich glaube, ich mach das mal, ich quatsche jetzt hier mal so 2, 3 Leute an und fange an, denen die Pläne zu schreiben? Oder wie ist das abgelaufen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube tatsächlich, dass ich, also am Anfang habe ich erstmal Laura gecoacht. Das war so der erste richtige Athlet. Und schau, was das
aber wart ihr da auch schon zusammen oder eher nicht?
Ja, wir sind okay. Schon seit fast 7 Jahren zusammen.
Ah, okay. Das ist natürlich bei allen so, Falk, wie du das machst. Nee.
Ja, der hätte sein können.
Da waren wir schon zusammen. Ich habe Laura da so ein bisschen mit reingezogen.
Ja.
Und jetzt ist sie stärker. Sad. Ja, und dann, ich überlege gerade, hatte ich, glaube ich, einfach so ein paar Leute, die da noch trainiert haben oder auch vom Studiengang, die mich gefragt haben, hey, ich will besser benchen oder ich will mehr heben, ob ich da helfen kann. So, weil die halt gesehen haben, okay, damals war eine 200 Kilo Kreuzheben, niemand in dem Studiengang hat 200 Kilo gehoben. Das ist okay. Wie 300 Kilo jetzt, so, weißt du, für den Average. Ja, und dann habe ich einfach mal so ein bisschen angefangen, den Leuten da zu helfen, so ein bisschen Plan geschaut, hey, das und das würde ich halt anders machen, wenn du, weiß ich nicht, ne, SPD irgendwo da in dem Moment fokussieren willst. Und das war so der Einstieg zumindest. Ja, das war eigentlich so der Einstieg. Da sind dann ein paar immer dazugekommen und dann halt auch ein paar dort in dem Trainingsraum. Ja.
Konntest du da schon was aus deinem Studium anwenden oder war das alles noch alte Stephen Cook-Weisheiten?
Nee, der Steve Cook gar nicht. Das war gar nichts mehr dann. Also Das war tatsächlich das meiste, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, war eigentlich viel über Trainingsplanung, Periodisierung, so ein Kram. Das hatte ich davor noch nie gehört, weil, wie gesagt, immer jede Woche 2,5 Kilo mehr draufgelegt. Und was habe ich noch mitgenommen? Eigentlich, das muss ich sagen, war im Studiengang schon cool, viel Anatomie, viel Biomechanik, einfach so diese Grundlagen ein bisschen besser zu verstehen als vielleicht der 0815 Gymgoer, den es nicht so interessiert. Und ja, dann auch so Pathomechanismen, Verletzungssachen, irgendwie sowas. Das fand ich eigentlich auch immer voll interessant, wie sowas entstehen kann, was man macht oder was man machen kann, wenn sowas passiert.
Ja. Also doch noch ordentlich was gebracht, auch wenn man dann sehr spezifisch mit Powerlifting unterwegs ist.
Ja, also das meiste kam natürlich, ne, von irgendwelchen YouTube-Videos, also eigentlich das meiste so wirklich am Anfang durch YouTube. Aber ich finde, der Studiengang hat mir schon dann geholfen, vielleicht Sachen schneller zu verstehen oder vielleicht ein paar Sachen in einem besseren Zusammenhang zu erkennen. Werfe ich jetzt einfach so in den Raum. So hat sich's für mich angefühlt in dem Moment.
Okay, oder Master, schlägst jetzt schon eine gute Brücke. Ich habe das nämlich separat so in der Art als Frage formuliert. Und da kann ich gleich mal an Maxi weiterreichen. So, du bist ja jetzt gar nicht aus dem Sportbereich, was deine Berufsausbildung angeht.
Nee, ich habe Musikproduktion studiert, Bachelor of Arts gemacht.
Denkst du, dass dein Studium irgendeinen Übertrag in die Art und Weise hat, wie du Coaching angehst?
Also eines so der Sachen, die ich am meisten lustigerweise weniger im Audiobereich gelernt habe oder im Producing-Bereich, sondern eigentlich generell mehr fürs so gesamte Leben, ist so ein bisschen systematisches Arbeiten und die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, wenn man dann erstmal merkt, okay, man muss halt Quellenrecherche machen, sich auch mal Studien durchlesen und sowas auswerten. Ich glaube, dieser Zugang dazu, dass man weiß, okay, wie funktioniert Datenerhebung oder wie kann man eine Studie einordnen, das hat mega viel gebracht. Also danach habe ich mir auch mega viele Sachen da selbst angeguckt, erstmal völlig falsch interpretiert. Also ich hatte so ein richtig altes Sündenjahr, wo ich ein Dreivierteljahr mich ketogen ernährt habe und dann natürlich alle Studien gefunden habe, die genau dazu passen. Bis ich dann irgendwann ich habe mir dann auch wirklich von Brad Schoenfeld dieses Science of Muscle Hypertrophy, wo er ja dann gesagt hat, ey, ich schaue mir nicht nur diese eine Studie an, die meine These unterstützt, sondern ich schaue mir einfach alle Studien an zu dem Thema. Und dann habe ich gemerkt, okay, so funktioniert das also. Und ich glaube, durchs Studium hatte ich erstmal so einen Zugang da überhaupt, dass man nicht sagt, oh, das ist irgendwie Wissenschaft, verstehe ich nicht, das wird mir jetzt zu komplex, sondern dass man sich da einfach reintraut, sich das selber durchliest, auch dann ein bisschen weiß, was ist wirklich differenziertes Arbeiten und was ist einfach nur so 3 Tipps,
ja,
wie du deine Gut Health, weiß ich nicht, Quatsch halt.
Ja, ich finde, das ist was Studiengänge oder was Studieren an der Uni schon einfach ausmacht, im Gegensatz zu vielen Ausbildungssachen, dass du einfach lernst, wie du wissenschaftlich arbeitest und wissenschaftliche Texte, sag ich mal, wie du mit denen umgehst und die bewertest. Ich finde, das ist mega, mega wichtig eigentlich, weil gerade wenn man es so im Physio-Bereich sieht, finde ich es auch richtig geil, dass es die Physio nicht nur jetzt noch als Ausbildung gibt, sondern eben auch als Studium. Einfach, dass du auch lernst, das kritisch zu hinterfragen und einfach auch die neuesten Daten anschaust.
In Österreich gibt es das als Studium, ne? In Deutschland nicht.
Ja. Das finde ich sehr cool, muss ich sagen.
Ja, ich finde es auch immer total beeindruckend, wenn ich so in Richtung Stefan und Vanessa Ort schaue, die sich ja, also mit welchem Pensum die versuchen, sich weiterzubilden, finde ich total irre.
Ja.
Und das vermittelt dann schon so eine gewisse Sicherheit irgendwie. Also wenn ich jetzt irgendein Problem hätte oder wenn ich Leute habe, die Probleme haben, dann versuche ich die auch irgendwie immer dahin zu schicken, weil ich mir denke, okay, da sind sie wahrscheinlich ganz gut aufgehoben. Weil da wirklich nach einer Lösung für ein Problem gesucht wird und nicht irgendwie irgendeine Schablone aufgelegt, die für alle anderen PatientInnen in sämtlichen Situationen aufgelegt wird. Genau.
Ja, vieles ist halt Symptombehandlung mehr, ne?
Bei ganz oft.
Bei diesen, ich will es jetzt nicht sagen, allen Physios, bei so die Standard-Oldschool-Physios, so würde ich es betiteln.
Ja. Man muss ja aber auch sagen, dass wenn wir jetzt als Sportler dahin gehen, das schon sehr spezifische Belastungen und auch Zielsetzungen danach sind. Also es ist ja nicht so, hey, ich will wieder, weiß ich nicht, mich hinsetzen und aufstehen können und meinen Alltag, sondern wir wollen ja wieder, weiß ich nicht, 200 Kilo beugen. Und da ist natürlich so ein Physio mit Ausbildung, der einfach dafür gemacht ist, ja, alte Leute haben ein bisschen Rückenschmerzen oder hier kommt jemand, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat und sagt auch irgendwie, ich habe verspannte Schultern. Da haben die dann vielleicht noch die Fachkompetenz, aber wenn es dann halt sehr spezifisch wird, brauchst du ja schon mehr Kenntnis als ein Facharzt mitunter, wenn du jetzt so extreme Spitzensportler hast mit sehr spezifischen Verletzungen oder Wehwehchen.
Ja, es ist halt, wie du sagst, alles so eine Sache der Spezialisierung. Und es ist auch voll okay, ey. So die Alten, die freuen sich auch so, wenn sie dann halt ihre Massage da bekommen, ja, zweimal die Woche. So, es ist auch voll okay, es hat auch voll seine Berechtigung. Aber deswegen finde ich es eben auch sehr gut, dass es einfach dann wirklich diese fokussierten Spezialisten da gibt, die klar, das alles andere auch können, aber eben wirklich sich in solchen Bereichen dann noch perfekter auskennen. Steigerungsform von perfekt. Gibt's das? Perfekt? Perfekter?
Nee, ist ja perfekt. Ist ja schon perfekt, superlativ.
Ja, toll.
Aber ist ja bei Personal Training auch so, dass mir neulich wieder aufgefallen, dass auch so Leute wie so Mike Isretel, wenn du da anguckst, dass die auch so ganz genau sagen, Leute anfassen ist so das Letzte, was ich mache. Ne? Man versucht ihnen erst zu erklären, die dann hinzubringen. Und dann, wenn die es gar nicht checken, versucht man die halt in eine Position zu bringen. Und dann guckst du irgendwelche amerikanischen Videos an, wo die ganze Zeit die Leute antatschen. Hier, Spine, want to keep it neutral. Ja. Und fassen halt die Leute die ganze Zeit an und touchen die an. Und ja, also das ist ja dann auch mitunter auch viel Beschäftigungstherapie, wenn du jetzt normaler Trainerlizenz hast, was du dann mit irgendwelchen Klienten machst. Und wenn du dann halt irgendwie Spitzencoach oder Coach für jetzt Powerlifting und dann wollen Leute irgendwie auf den deutschen Meisterschaft oder österreichischen Meisterschaft, da muss man sich halt da schon ein bisschen mehr, denke ich mal, auch rein professionalisieren.
Ja, ja, ja. Wird unterschrieben von mir, diese Aussage.
Yes, sir. Ja, was nehmen wir denn als nächstes?
Kona, ich habe dich ja kennengelernt oder ich habe dich ja bei Instagram mal gefolgt, weiß ich auch nicht, habe dich gesehen, hast ordentlich Gewicht bewegt und hattest immer deinen Silent Worker T-Shirt, glaube ich, an.
Ja. Das habe ich tatsächlich auch immer noch gerne an, auch wenn mir eins von denen leider abhanden gekommen ist. Und
einfach despawned.
Das ist genauso wie dieses Messer vom Mixer, es ist despawned und ich weiß nicht, wo es ist. Also ich bin mir wirklich sicher, dass Sachen einfach despawnen können. Und sie können auch neu spawnen, aber es passiert halt selten. Also.
Hört ihr mich noch?
Ja, jetzt hören wir dich wieder.
Oh, mein Sound ist gerade abgekackt. Super. Ich wollte nicht nur nach deinem T-Shirt fragen. Also hört mich wieder, ja?
Mein T-Shirt geht's noch gut, danke der Nachfrage.
Oder hab mich beruhigt. Nee, und dann habe ich... So, das war's einfach. Nee, ich bin hier gerade abgeschmiert. Und dann habe ich nächstes auf jeden Thema. Fall dann habe ich gesehen, dass du 300 Kilo da gehoben hast und das war ja anscheinend ein riesiger Meilenstein. Aber
ja, für wen sind 300 Kilo kein Meilenstein?
Genau, da habe ich dann auch die Frage gesehen, sag mal, wieso coachst du eigentlich, wenn du so schwach bist? Und
bitte was?
Irgendjemand hat das anscheinend bei dir als Frage gestellt, habe ich gesehen, ne? Und da dachte ich mir so, okay, 300 Kilo sind anscheinend heutzutage
nichts mehr. Es ist halt, was der average 16-jährige Sub-Junior jetzt halt beugt. So, ist halt leider so. Aber ja, ich hatte irgendwann so eine Fragerunde gemacht. Die mache ich halt immer mal wieder, weil es kommen immer wieder Leute dazu, so auf Instagram. Und manche trauen sich dann vielleicht nicht, in die DMs zu sliden, so. Ist auch okay. Dafür sind ja dann mal solche Fragerunden vielleicht ganz gut. Und es gibt immer noch diese Anonym-Funktion. Und genau da kam dann eben die Frage rein. Ich weiß bis heute nicht, ob es war es nur eine Trollfrage oder war es eine ernst gemeinte. Wieso ich denn coache, wenn ich ja so schwach bin und ich erstmal so, jo, okay, das schmeckt gar nicht gut.
Also ihm erstmal ganz sachlich geantwortet, dass es natürlich Quatsch ist, nachdem du dann erstmal 30 Minuten geheult hast in der Ecke.
Ja, ich bin da ganz cool geblieben. Also das, was jeder macht, erstmal ganz kurz, ne? Ganz sachlich antworten, das Butterfly zücken und dann raus auf die Straße.
Ihr wisst Bescheid. Kurz IP hacken lassen und gucken, wo er wohnt.
Ja, ja, das ist, naja.
Aber jetzt mal, dass es ja sowieso eine Debatte ist, dass irgendwie im Fußball erwartet keiner, dass man da irgendwie die Top-Spieler als Trainer einsetzt. Nur im Powerlifting ist es anscheinend so, dass man denkt, irgendwie jeder Larry, der von Anfang an übelst viel gehoben hat und stark war, dass der dann automatisch coachen kann.
Ja, weiß ich, gar nicht.
Ist es nicht so? Ich habe das Gefühl, dass es schon mehr gewertschätzt wird. Also wenn du jemanden hast, der...
Ganz ehrlich, ich denke schon. Also jetzt so aus meinen Erfahrungen denke ich schon. Weil ich glaube, das Ding ist, es kommt, glaube ich, eher bei diesen Jüngeren an. So, weißt du, bei diesen, die vielleicht noch nicht, ich sag mal, reflektiert über sowas nachdenken, sondern geil, 300 Kilo Kniebeuge, weil Kreuzheben, wir wissen, ist ja wenig.
Ja, klar.
Der muss guter Coach sein, klar. Und es ist auch voll okay, was dann zu sagen, hey, coach mich, weil lieber habe ich jemanden, der dann in Coaching, sag ich mal, geht, selbst wenn es jetzt nicht das optimalste Coaching ist, aber er kommt am Anfang von seiner Trainingskarriere so ein bisschen in geordnete Bahnen, als wenn er das Steve Cook Big Mountain Campus macht und 2 Jahre nichts macht, basically im Gym, so, weißt du? Lieber so. So, der wird irgendwann auch noch checken, dass das jetzt kein Gewicht hat, ob der jetzt stark ist oder nicht, so, weißt du?
Es ist halt so das aus der Musik, ne, dass du meistens eher die Leute, die sehr begabt sind, dass denen halt sehr viel zugefallen ist. Also die haben halt, können sehr gut intuitiv viele Sachen richtig machen, richtig üben, haben entweder schon von der Kindheit aus ein sehr gutes musikalisches Gehör, hören sich selber beim Üben sehr effizient zu und können das halt schnell korrigieren. Und wie die dann aber, die sind meistens die schlechtesten Lehrer, weil die halt sagen so, hä, mach doch einfach, sei doch einfach gut, so nach dem Motto. Ja. Die können das manchmal gar nicht verstehen, warum Leute nicht so instant das checken oder Technik, was ich auch erstmal, also ich weiß noch einmal, ein Kumpel, den wollte ich so Pendlay Rows zeigen. Und dann meinte ich so, ja, beugst dich halt über 90 Grad und dann ne, ruderst du halt. Und der beugt sich nach vorne und kriegt sich hin. Und ich so, ja, wenn ich mich jetzt nach vorne beuge, fall ich doch um. Und hat das nicht hinbekommen, sich nach vorne zu beugen, ohne umzufallen. Also mittlerweile weiß ich, okay, dass ich ihm sagen muss, du musst den Hintern nach hinten schieben quasi, dann fällst du dich um dabei. Aber mit sowas erstmal so arbeiten, wenn ich damit.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde, für mich hat das zum Beispiel immer, also kurze Abschweifung, aber viel mehr Bedeutung, wenn jetzt jemand zum Beispiel, Grüße an Luki Kreuzer, wenn du das hörst. Luki, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Kann man den Instagrammen?
Ja, den kannst du Instagram, Luki Kreuzer. Dann Lukas Kreuzer,
wie heißt er? Ich das hier gleich mal.
Rebendgegner, er hat so viele Accounts. Auf jeden Fall ist das zum Beispiel jemand, er hat eine geisteskrank starke Bank, weil er halt, ich will jetzt nicht sagen, es liegt daran, ne, aber er ist einfach sehr gut gemacht für die Bank. Im Heben hat er halt einfach dann im Endeffekt so ein bisschen den Nachteil, dass er da einfach nicht so für gemacht ist. Aber was der an Arbeit in das Heben steckt, und du siehst so richtig, der reißt sich wirklich den Arsch auf, bis er in 2 geteilt ist, um einfach wirklich im Heben besser zu werden. Und das finde ich, wenn er irgendwann mal 300 hebt, das ist für mich, wäre so geil zu sehen, weil ich weiß genau, er hat so geisteskrank viel Arbeit reingesteckt, als jemand, der dann sagt, ja, ich bin perfekt gebaut, ich heb's halt. So, weißt du, der dann sagt, ja, was ist jetzt da dran schon dabei?
So nach einem halben Jahr.
Bei der Beuge, ich setze mich halt rein, stehe wieder auf. Geil, braucht genauso viel Arbeit, aber ich finde, für mich hat das einfach noch mehr Bedeutung, wenn jemand kein irgendwie One-Lift-Specialist dann ist im Endeffekt. Und da richtig viel Arbeit reinstecken muss, weil es geht nur mit viel Arbeit. Ja, das hat für mich einfach einen höheren Stellenwert dann im Endeffekt.
Ja, wenn man sich arbeiten muss. Ja. Wie warst du bei dir bei den 300? Hatte ich ja emotional schon wahrscheinlich ein langer Meilenstein, oder?
Ja, voll. Also ich meine, ich bin ja wirklich gut gebaut fürs Heben, keine Frage. Aber deswegen ist es ja nicht weniger wert, so wie ich es gerade gesagt habe.
Ja. Also jetzt mal, egal welche Zeit und welcher Subjunior in, weiß ich nicht, wo das auch macht, das ist einfach krank, so 300 ist schon echt geil. Ja. Welche Gewichtsklasse bist du? 93er?
Ja, ich war jetzt in der 93 und jetzt gehe ich gerade in die 105.
Sehr geil.
Wie groß bist du?
1,78 oder so ungefähr.
Okay. Ivan,
also ist, glaube ich,
Kreditkartennummer?
Das ist die DE. Ja, die 300 war natürlich richtig geil, weil es ist halt schon ein ewig langer Weg und du steckst halt extrem viel Arbeit rein. Aber ich glaube, und das für mich wird sein, wenn ich irgendwann mal 250 beugen werde, das wird für mich einen noch höheren Stellenwert haben. Weil ich bin guter Heber. So, ich weiß, dass ich gut heben kann und mir fällt es einfacher als anderen Leuten. die jetzt nicht dafür gebaut sind. Aber zum Beispiel eine Beuge fällt mir extrem schwer. Und ich weiß, wenn ich irgendwann mit 250 beuge, das wird dieses Feeling von den 300 auf jeden Fall schlagen. Auf jeden Fall. Da bin ich mir jetzt schon sicher.
Ich weiß genau, was du meinst, ja.
Ja.
Ja, krass. Ja, bei mir wird es irgendwann mal, also wenn ich irgendwas über 285 in der Hand habe beim Heben, wird's, ist das bei mir dann schon deine 250 im Beugen, glaube ich.
Ja, du hast halt auch keine T-Rex-Ärmchen, ne?
Ja, also, es ist halt echt Arsch. Also Bank, ja, das ist halt, ne? Also wenn ich wirklich irgendwann mal schaffe, 300 zu heben, so, das wird, glaube ich, übelster Banger für mich. So die 200er Bank war schon geil, so, will ja nicht lügen, so, war schon fresh. Also hat sich auch sehr gut angefühlt. Aber das war alles so abzusehen. Also es war so, okay, ich mache jetzt den Block und dann mache ich das irgendwann, das ist überhaupt kein Thema. Aber irgendwann mal 300 in der Hand zu halten, ich glaube, das wird richtig heftig für mich.
Da musst du dann auch bereit sein, deine Legs zu spreaden.
Ey, ich hab keine Ahnung, ohne Scheiß, ich habe das schon so oft probiert, aber irgendwie, ich bin für Sumo nicht gemacht.
Ja, du hast es noch nie richtig probiert. Wir machen mal Sumo-God-Coaching mit Kona und dann bringen wir dir das zusammen bei. Jeder ein Bein.
Jeder
coacht ein Bein.
Jeder coacht ein Bein. Und am Ende existiert kein Adduktor mehr, weil beide reißen.
Dann frag mal nur, wie das dritte Bein coacht.
Na, das
geht. Was?
Ja, ey, ich wär offen. Also wenn, ja. Ich hätte gern einfach so diesen Klick-Moment im Sumo, dass ich klemme mich da rein in die Hantel und dann geht die hoch, so, und dann funktioniert das alles und ich verliere meine Hüftposition nicht und blablablub. Aber irgendwie,
Kennt ihr hier diesen, wer ist ein Deadlift Miyagi? Irgendein Schwede.
Kalle, ja. Johansson.
Kalle, ja, ne? Der. Und ja. Der hat mal eine Frage bekommen, ja, der hat ja vorher auch Conventional gehoben. Und da meinte einer so, ja, Sumo, ein bisschen schwierig, wie lange braucht man so ungefähr, bis man das irgendwie so richtig drauf hat oder bis man das so gecheckt hat? Und er meinte so, ja, bei mir hat so 3-4 Jahre gedauert. Jo. Also nimm dir Zeit, hat er geschrieben. Mhm.
Aber ja, es ist halt wahr, das dauert einfach sowas. Und ey, ich habe letztens Videos von mir gefunden vom Sumo, damals, als ich in Chemnitz angefangen habe, Sumo zu heben. Es sah grauenvoll aus. Das war halt einfach Conventional im breiten Stand, ne?
Das habe ich halt jetzt immer noch.
Ja, also gib dir 3 Jahre Zeit, es wird.
Ja, okay. Naja, vielleicht werde ich mal mit Coach Maxi drüber sprechen, dass wir das nochmal reinnehmen.
Apropos Coach, du hast ja, hast du deinen Coach schon länger oder ist das relativ neu? Deinen jetzigen?
Ich habe den seit Ende Januar.
Ah ja, cool.
Also, wo warst du vorher oder hast du das allein gemacht?
Also meine Coaching-Geschichte ist ein bisschen wild, aber im Endeffekt davor habe ich mich erst selbst gecoacht, so ein bisschen, für ein paar Wochen, Monate. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber ich war mir dann nicht sicher, so, ey, so ein ganzes Peaking alleine für die DM und ich selber, der sich irgendwelche Zahlen klammern wird, es wird passieren.
Von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt? Also in welchem Jahr sind wir?
Das ist alles letztes Jahr, also
okay.
Vor Januar, das war so Oktober bis Januar und dann habe ich mir ab Januar gesagt, okay, wenn DM im April ist, dann hole ich mir mal lieber jemanden, der da auf mich aufpasst.
Und du startest davor, aber in Deutschland, ja? Ja, klar.
Ja. Weil man muss erst 3 Jahre hier wohnen, bis du hier starten kannst. Allerdings habe ich jetzt irgendwie nochmal nachgeschaut und das ist anscheinend nur für die Staatsmeisterschaft. Das heißt, bei Landesmeisterschaften werde ich anscheinend auch starten können und werde das auch nächstes Jahr tun. Selbst wenn es nur als Gast ist, mir ist es scheißegal. Ich will einfach nur irgendwo starten. Ich will einfach irgendwas mitmachen. Ja. Und davor war ich beim Franzosen, beim Coco. SPD Forever.
Ach, der. Ja. Der Coco Chanel. Wild.
Das war auch sehr, sehr geil. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Am Ende lag's weniger an ihm, einfach weil...
Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
Ja, ich habe so viel zu tun und...
wahnsinnig viel um die Ohren.
Du hast was Besseres verdient.
Ich kann dir nicht sagen, was gesagt, du suchst. Stimmt.
Ich habe dann gesagt, nach dem Wettkampf, Bro, ich muss erstmal ein bisschen alleine klarkommen mit manchen Sachen. Weil mich manches da eben sehr, ja, gestört hat. Nicht mal an Coco selber, sondern mehr an mir, muss ich sagen, so rückblickend in dem Jahr. Aber hey, es war mein erstes Powerlifting-Jahr, don't judge me, please. Oder mein zweites, mein erstes richtiges ist mein zweites. Ja, und dann habe ich das eben, wie gesagt, selber ein bisschen durchgezogen. Und das lief auch ganz gut. Habe immerhin ein paar Rap-PRs damals aufgestellt, die waren eigentlich echt sehr gut.
Und was hat dich dann bewogen, zu doch noch wieder zu einem Coach zu gehen?
Peking hast du gesagt, ne? Ja, eben vor allem, dass ich jemand habe, der das sich so ein bisschen objektiver anschauen kann und nicht nur so subjektiv wie ich selber. Ich denke mal, das geht ja vielen dann vielleicht an irgendeinem Punkt so, dass du denkst, okay, hey, was ist es jetzt richtig, was ich gerade mache? Führt es zu was? Sollte ich jeden Block 15 Changes machen oder sollte ich minimale Changes machen? Und ja, dann bin ich zu Lewis gegangen. Das ist einer aus England.
Ich hatte mir ein bisschen angeguckt, sein Kanal, war auch cooler Content drauf. Wie bist du auf den gekommen?
Ich habe Laura dahin geschickt. Also ich habe den davor schon, bin ich so gefolgt und habe gesehen, ey, der macht wirklich coolen Content. Weißt du, da war so einfach nur Instagram gesehen, ein bisschen hin und her geschrieben mit ihm, aber ich habe gemerkt, das, was er macht, entspricht so ein bisschen dieser Philosophie, die ich habe. So sehr spezifisch zu trainieren, aber eben trotzdem drumherum gut, ich sag mal, gerade Muskulatur aufbauen und nicht nur SPD only.
Also auch wenn viel SPD, aber nicht nur SPD.
Ja, also im Endeffekt ist es eine gute Beschreibung. So, der primäre Fokus einfach immer auf SPD, aber eben so, trotzdem ja, drumherum alles so gut zu bauen.
Das wird sehr gut an unser Thema nachher noch anknüpfen. Was würdest du sagen, hast du von deinen Coaches dazugelernt, von den neuen, wo du sagen würdest, ey, das hätte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm oder ganz anders gesehen?
Von Coco habe ich auf jeden Fall gelernt, dass schwer zu trainieren ein Skill ist, den man aufbauen muss. Du kannst nicht einfach sagen, ich grinde jetzt 10 Sekunden. Das funktioniert so nicht. Schwer trainieren ist ein Skill, den musst du wirklich für dich selber so ein bisschen aufbauen. Und der ist halt natürlich wirklich, ja, schwer. Es ist halt leider so. Weil das auch viel mental natürlich da eine Rolle mitspielt, wenn du sagst, ey, ich muss jetzt meine 4. Woche in Folge at 9 beugen, ein 5er at 9 beugen, ist halt anstrengend so, ne? Irgendwann gewöhnst du dich zwar da dran, aber es ist gerade psychisch, finde ich, mit am schwersten. Ja, und sonst habe ich am meisten wirklich dann noch von Lewis gelernt, weil wir einfach da sehr viel ausgetauscht haben, immer untereinander, und uns sehr viel und sehr detailliert über alles so ein bisschen beraten, würde ich jetzt mal so sagen. Weil ich finde halt seine Approaches sehr, sehr gut. Die sind auf eine gewisse Langfristigkeit ausgelegt und nicht, ich mache dich jetzt in 3 Blöcken so stark, wie es geht, und danach hast du an 9 von 10 Gelenken Schmerzen. Sondern es ist halt eine gewisse Langfristigkeit, die vielleicht nicht super sexy ist manchmal, aber die es halt schon braucht, um langfristig einfach stärker zu werden.
Wie äußert sich das dann?
Indem man langfristig stark wird. Ach so. Inwiefern meinst du es?
Also wenn du jetzt sagen würdest, wir vergleichen jetzt einen Approach, ja, ich mache jetzt in 3 Blöcken so stark, wie es geht, versus, nee, ich will ja, dass du langfristig weiter Progress machst, wäre das jetzt zum Beispiel was, dass man sagt, okay, wir knallen jetzt nur mit Maximalkraft oder so 3er, 2er Wiederholungen, die Mainlifts und scheiß auf Accessories und Technik, ja, passt, wenn das schlecht ist oder Hauptsache das Gewicht ist oben, versus, ich sag jetzt mal, dann einem anderen Approach, dass man langfristig Fortschritt macht, wie würde sich das jetzt unterscheiden nach deiner Erfahrung?
Also da muss ich erstmal sagen, das war Coco auch immer wichtig, eine saubere Technik zu haben. Also nicht so ein irgendwie. Und auch wenn er wirklich nach einem ganz schönen so Holzfäller aussieht auf Instagram, wie seine Technik ist, machen sie schon für mich Sinn, rückblickend und auch damals auf jeden Fall. Aber ich finde, die größten Changes sind so ein bisschen dass man eigentlich mehrere Trainingsblöcke so aufeinander stackt und nicht nur sagt, okay, hey, ein Trainingsblock und danach kommt der nächste, sondern so ein bisschen, man schaut sich vielleicht so, ja, 2, 3, 4 Trainingsblöcke an und dann reicht's auch mal, wenn man in dem einen Trainingsblock vielleicht sein Beugetriple mit Ad 7 abschließt, nur um dann im nächsten Block vielleicht mal mit Ad 8 abzuschließen, aber dann im dritten oder vierten Block dann eben der viel dickere PR wartet, statt jedes Mal irgendwo so ein bisschen an die, ich will nicht sagen Grenze geht, aber weißt du, so ans Maximum geht. Das sind so Sachen, die habe ich jetzt schon zu schätzen gelernt, irgendwo. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, das wirklich manchmal zu verinnerlichen, dass du sagst, ey, ich kann doch jetzt nicht einen Block abschließen mit 10, 15 Kilo unter meinem
Oder auszumaxen, so, was ist da los?
Ja, ja. Ich will mich in der Deload-Woche fühlen, als wäre ich tot. Was ist los jetzt, hallo?
Also, das ist so ein Thema, mit dem ich in letzter Zeit mich sehr beschäftige. Dieses, ich sag jetzt mal, ich finde das ganz lustig, dass bei dir der Weg eher andersrum ist. Bei vielen ist es ja so, dass man so im traditionelleren eher einen periodisierten Ansatz hat. Also, ich sag jetzt mal ganz einfach formuliert und sehr polarisiert jetzt, wenn man den isoliert, den Approach, dass man in der Offseason eher hochbereichige Reps macht, so 10er, 8er Reps, vielleicht auch in den Mainlifts, vielleicht tauscht man auch die Mainlifts aus mit irgendwelchen Accessories, dann macht man danach vielleicht eher einen Kraftblock, wo man so 5er, 3er Wiederholung hat, dann schon die Mainlifts alle mehr und dann macht man ein traditionelles Peaking, sage ich jetzt mal, vom Wettkampf, 1er bis 3er Wiederholungen, sehr viele Top-Sätze, Accessories fliegen vielleicht raus und dann halt einen Taper und den Wettkampf, was ja so ein traditionelles Periodisiertes-Modell ist. Und dann gibt's ja so den gegensätzlichen Approach, der jetzt immer mehr modern wird, dass man sagt, nee, wir versuchen eher den Mikrozyklus zu optimieren. Das heißt jetzt Mikrozyklus in dem Fall die einzelnen Wochen. Wir gucken uns eher einen kurzfristigen Bereich an und versuchen diese mehreren Qualitäten, die man eigentlich in einem blockperiodisierten Modell sagt, okay, wir versuchen erstmal eine Work-Capacity aufzubauen, Hypertrophie zu schaffen, dann trainieren wir auf Kraft und dann im letzten Block mehr fokussiert auf Bestleistung bringen, Grinden üben, neuronale Anpassung, dass man die dann versucht, eher gemixt in einem Block schon unterzubringen. Das heißt, man hat manche Tage oder Sets, die eher auf Hypertrophie gesetzt sind, andere mehr auf Kraft und dann hat man aber auch ein paar Top-Sets für die neuronale Anpassung. Und das Spannende heutzutage ist ja auch diese isolierten Ansichten. Also ich mache entweder nur ganz stumpf dieses periodisierte Modell oder ich mache nur stumpf, wie vielleicht damals auch Emergent Strategies ausgesehen hat, so ganz am Anfang. Guck mir wirklich die Wochen an und versuch so den perfekten Mikrozyklus zu kreieren, der einfach alles in einem macht, dass es ja diese isolierten Sachen gar nicht mehr gibt, sondern ich habe immer das Gefühl, dass sich diese beiden Schulen immer mehr in der Mitte annähern und dann letztendlich sehr viel sehr, sehr ähnlich machen, obwohl sie aus einer unterschiedlichen Richtung kommen.
Also ich glaube natürlich, ich mach's gar nicht so. Diese Hypertrophie oder Off-Season-Zyklus, dann Kraftzyklus und dann Peaking so. Ja. Weil ich habe jetzt gemerkt, für die meisten funktioniert das nicht, weil mir ist es im Dreh- oder im Coaching-Prozess immer wichtig, irgendwelche Trends zu erkennen. Das heißt, irgendein Beispiel, wenn ich jetzt meinen Hyper-Satz von Montag beuge, wie wirkt der sich auf den Primary-Tag am Samstag aus zum Beispiel? Und ich finde so, durch so kleine Anpassungen von Block zu Block kann man sich da immer so ein bisschen rannähern. Wenn du sagst, okay, hey, wir pushen jetzt den Hyper mehr, was passiert mit dem Primary-Tag? Was, wenn wir den Hyper ein bisschen weniger pushen, vielleicht mehr Volumen machen, was passiert dann? Aber was du ja dann durch diese verschiedenen Blöcke oder diese verschiedenen Zyklen hast, sagst du, du hast ja einmal den Hypertrophie-Zyklus, machst nur noch Hyper, machst nur noch Conventional, machst nur noch Close-Grip-Bank zum Beispiel auf 8er oder 10er, irgendwie sowas.
Was so ein klassisches System auch ist, was Juggernaut macht, so in ihren Juggernaut-Apps oder was schätzt Wesley Smith, diese Bücher, die Pascal Su auch immer oft rumzeigt, die habe ich auch mir beide durchgelesen und die funktionieren wirklich so in der Offseason, die Mainlifts nur noch Variationen machen und also das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, dass es sowas gar nicht gibt und ich finde das auch völlig überholt.
Ey, es funktioniert bestimmt bei manchen Leuten oder es von mir aus, wenn es bei, ich sag mal nicht bei manchen, es funktioniert bestimmt bei Leuten, so. Aber wenn es halt einen anderen Approach gibt, der vielleicht so alles ein bisschen kombiniert, das ist doch auch ganz geil. Wenn du dann nicht komplett auf deine Comp-Lifts verzichten willst. Weil das, was ich am Anfang merke oder bei vielen, die eben noch nicht so krass gut in ihrer Technik sind, den Leuten fehlt neben der Muskulatur einfach auch die Übung. So, wenn ich jetzt das Halber komplett rausnehme und sag dann, okay, wir machen jetzt für 4 Wochen Lower und danach noch ein Peaking, dann wird erstmal passieren, dass die ersten 3 Wochen sich scheiße anfühlen, weil die Leute absolut nicht in der Übung drinne sind. Dann kommt so ein bisschen langsamer die Übung rein und dann hast du dieses Peaking und musst gleich so richtig hohe Prozente performen. Das ist dann für viele schon so, ja, also irgendwie habe ich einen 10er mit 150 gebeugt, aber jetzt 190 Lower auf den Single kriege ich nicht hin. So,
total, ja.
Das liegt dann halt nicht an der Kraft, sondern weniger an der Übung eben, dass die Leute einfach zu wenig Übung da drin haben. Und deswegen sage ich eben, so ist dieses Spezifische mir schon wichtig. Ich sag nicht, dass ein halber Achter scheiße ist, so ein Satz, absolut nicht. Nur, warum nicht den Lower Topsatz oder das Lower Hauptvolumen mit dem so einem halber eben supplementieren zum Beispiel oder mit so High Reps. Und da finde ich es dann halt einfach wichtig zu erkennen, dass du so ein bisschen sagst, hey, die und die Übung hat einen guten Übertrag oder die und die Übung hat einen schlechten Übertrag. Aber wie willst du das erkennen, wenn du die komplette Blockstruktur über den Haufen wirfst?
Ja, total. Also da erkenne ich irgendwie auch so sehr krasse Parallelen bei uns dreien. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass was jetzt nochmal on top dafür spricht, einfach die Comp-Lifts drin zu lassen, auch etwas höher intensiv. Was ich bei mir gemerkt habe, also bei mir persönlich als jetzt Trainierenden, ist, dass man auch einfach Skills verlernen kann. Also meine Lowbar oder mein Comp-Squat ist jetzt aktuell bestimmt fast 30 Kilo unter dem, was ich im Februar hatte. So, warum das genauso jetzt ist, weiß ich nicht. So, ich weiß einfach, dass, okay, bei mir ist irgendwie meine Hüftposition ist jetzt nicht mehr so, wie es Anfang des Jahres war. Ich kann meinen Knievorschub nicht mehr so aktivieren, blibablub. So, irgendwie hat sich da was verändert. Und auf solche Veränderungen zu reagieren, kann man halt irgendwie nur, wenn man eben so ein Monitoring davon hat. Also wenn man einfach ständig sieht, dass da was ist und dass sich was verändert. Und das geht nicht, wenn du die Comp-Lifts einfach komplett rausstreichst und einfach drauf pokerst, dass du die Skills behältst und jetzt auf Muskelaufbau von mir aus supplementierst, was die Übungsauswahl angeht. Und dann irgendwie in einen Kraftblock, so wie es einfach mal hieß, und dann ins Peaking gehst und sagst, ja, schauen wir jetzt mal, wie sich's überträgt oder auch nicht.
Das ist wieder diese Sache, was wir vorhin schon gesagt haben mit diesem so Lift-Specialist. Das funktioniert vielleicht bei jemandem, der so ein, ich sag mal, Squat-Specialist ist, super aufrecht beugt, kurze Oberschenkel hat und so.
Der behält dann bei Halber auch die Anpassung, muss nicht viel
umlernen. Richtig, so. Aber jetzt lass es mal jemanden oder gibt es mal jemanden, der sich sonst immer so zusammenklappt, sag ich mal, ne, in der Beuge. Natürlich wären die Quads stärker, geil. Aber wenn der Bruder sich dann trotzdem mit 200 Kilo auf dem Rücken zusammenklappen soll, ja, es ist halt einfach, es macht's halt vieles schwerer, so in dem Moment, weil du einfach merkst, so, dem fehlt jetzt nicht die Kraft, dem fehlt einfach die Übung erstmal überhaupt in der Sache. Und das sind halt dann im Endeffekt schon wertvolle Sessions, Wochen, Monate, die du dann halt, ich sag mal, vielleicht optimaler hättest gestalten können.
Ich finde auch diese, also ein Argument, warum man in der Offseason oder in weiter entfernten Blöcken vom Wettkampf die Mainlifts vielleicht durch Variationen austauscht, war bei Juggernaut immer diese, ich weiß nicht mehr, wie hieß denn genau der Begriff, irgendeine Adaptation, aber quasi, dass man die meinen, der Reiz, irgendwann stumpft der Körper für diesen Reiz ab und dann muss man es wieder aus dem System rauswerfen, damit man wieder einen neuen Reiz reinbekommt. Also damit man wieder neu darauf reagiert. So wie Sensitivität quasi wieder erhöhen, indem man den rauswirft. So, und dann brüsten die sich immer, ja, das ist ja alles super Science-Based. Und da habe ich mir gedacht, okay, erstens, vielleicht schafft man denselben Effekt auch, wenn man einfach ein Topset noch trotzdem drinne lässt in der Woche oder einen Tag trotzdem Lower und den anderen mit Halber austauscht, was du jetzt gemeint hattest, und erhält aber viel mehr den Skill, aber schafft es halt trotzdem bestimmte, sag ich mal, Belastungen wieder ein bisschen aufzuteilen, dass man das aus verschiedenen Winkeln belastet. Und B, diese Theorie, dass man dann wieder empfindlicher ist für einen neuen Stimulus oder für denselben Stimulus, wenn man eine Weile den reduziert. Das habe ich dann auch mal versucht. Okay, da gucken wir uns erstmal die Lage an und habe dann nichts zu gefunden. Also überhaupt nichts. Das ist irgendwo, auch dieser Begriff, die benutzen, taucht nirgendwo in der Literatur irgendwo auf. Also das waren auch eher so Modelle, die sich so im Kopf zusammenbasteln. Und ich denke mal, das kam als erstes so, Mike Toshier hat es ja immer diese Top-Sätze als Monitoring-Tool drin gelassen, also wie gut läuft's gerade, was ihr sagt. Und dann aber auch so Mike Zurdos hat damit angefangen und die ganzen Data-Driven Strength, diese Top-Sätze das ganze Jahr drin zu lassen. Das muss ja nicht immer ein Single-Ad 8 sein, das kann ja auch ein Dreier-Ad 6 sein in der Off-Season. Aber dass man immer so ein bisschen A, den Skill behält und dann nicht mehr so lange braucht, wieder reinzukommen. Und B, ich hab's vergessen, den zweiten Teil.
Kurz Brain AFK.
Ja, dass man halt quasi ein Monitoring, genau, dass man halt ein Monitoring-Tool hat, wie läuft's denn gerade? Und ich denke mal, das ist so ein bisschen, was man früher nicht so auf dem Schirm hatte, dass man eben auch, also ein Beispiel, was ich bei The Strength Guys, da mache ich ja gerade ein Mentorship, mache, die haben sich natürlich auch gewandelt. Also das sind natürlich sehr polarisierende, wie der isolierte Approach aussieht mit diesem Periodisierungsdesign und diesem Mikrozyklusdesign. Wie gesagt, es gibt heute nur Hybriden. Auch Strength Guys, wenn man die immer nur Main Lifts ohne Variation machen sieht auf Instagram, das ist natürlich beim Peaking. Die haben eher den Approach, die machen aber auch Tempobeugen und pausierte Beugen, die machen sowas dann eher in der Offseason, versuchen da so ihre Technik-Skills hochzubringen und machen dann halt mehr Comp-Lifts zum Block hin. Aber Mike Toshier hat mal in einem Podcast gesagt, ich habe halt einen Athleten und jeden Block, wenn ich Pause-Squats drin habe, wirkt sich das positiv auf seinen Main-Lower-Squat auf. Und immer wenn ich den rausnehme, auch so jetzt mit einem normalen Kompbeuge vor der Competition, dann wird sein Squat schlechter. Und das ist einfach total ein Szenario, was ich nachvollziehen kann. Und was ich sehe, dass es bei Athleten so ist, weswegen es auch Sinn macht, meiner Meinung nach, mal in einem Peaking-Variation drin zu lassen und dass es dafür einfach gute Gründe gibt.
Ja, das ist so eine Sache. Ich habe jetzt auch einen Athleten gehabt, der hat jetzt auch im Peaking weiterhin immer noch halber Achter gebeugt.
Ja.
So, was ja im Endeffekt dann völlig gegen die, sag ich mal so, allgemeine Meinung ist. Weil, wie kann der halber Achter beugen? Der muss ja nur noch Singles und Doubles im Peaking beugen. Aber wir haben die Woche so drauf ausgelegt, dass seine zweite Session immer mit halber war.
Ja.
Oder ich sag mal, seine erste Session der Woche immer mit Hyber war und seine primäre Session ist einfach jedes Mal weiter hochgegangen, so vom One-RM, aber eben einfach auch von der Arbeitslast. Wieso soll ich denn ihm das dann rausstreichen im Peaking, wenn ich weiß, das lief jetzt fast 5 Monate lang gut und wir haben jeden Block irgendwo so ein bisschen was draufgepackt. Wieso soll ich jetzt im Peaking sagen, ja, jetzt mache ich es mal anders? So, ergibt für mich ja gar keinen Sinn, weil ich merke ja, was funktioniert und was nicht funktioniert. So, und auch wenn der halt jede Woche sagt, Bro, muss es sein, dass wir schon wieder halber Achter beugen? Ja, warum nicht? So,
weil's funktioniert,
wieso beschwerst du dich?
Wenn es deinen Mainlift stärker macht?
Ja, du
darum
hast
jetzt
in den letzten 5 Monaten, keine Ahnung, 20 Kilo auf die Beuge gepackt. Worüber beschweren wir uns gerade hier? Gar nicht.
Ich muss da ja, all that, und dann haben wir jetzt noch nicht mal über Verletzungen gesprochen, so. Also das ist jetzt.
Du willst dich doch nur lustig über mich machen, Falk. Gib's doch zu.
Nein, das nicht, aber das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Aber ich meine jetzt nur, weil wir haben jetzt über Skills behalten, Monitoring-Tools und so weiter und so fort. Also warum es jetzt sinnvoll ist, die Comp-Lifts drin zu halten und ne, Skills lernen, verlernen und sowas. Und da ist der Faktor Verletzung ist jetzt noch nicht mehr zur Sprache gekommen. Also es ist
ja
offensichtlich einfach so für uns drei zumindest der sinnvollste Weg. Aber da wir schon beim Thema Verletzungen sind, Maxi, wie geht's dir denn?
Ja gut, wir können da ja gut anknüpfen. Ich hatte ja in den letzten Wochen ein bisschen erzählt, dass ich ein bisschen Rückenprobleme habe und dass ich ein bisschen zu schnell quasi, ich wollte halt wieder ein bisschen Work Capacity aufbauen, hab da mal wieder ein bisschen High-Rap gemacht jetzt in der Off-Season und hab da halt sehr schnell versucht, an alte Leistungen damals anzuknüpfen und gemerkt, das ging doch ein bisschen schnell, hatte halt schon im unteren Bereich Muskelkater am unteren Rücken, dachte aber so, ja, okay, kennst du ein bisschen Muskelkater, geht schon. Und dann habe ich aber doch schnell gemerkt, okay, musste eine Session skippen. Dann habe ich mich wieder fresh gefühlt, übelste Bestleistung gebracht und dann den nächsten Tag war richtig vorbei im unteren Rücken. Dann habe ich erstmal gesagt, okay, es funktioniert ja anscheinend, dass ich, wie wir das gerade erwähnt haben, dass ich lustigerweise von so 6er, 9er Sätzen im Squat übel profitiere, wenn ich halt mein bestimmtes Squat, das war jetzt nicht so viel, das waren irgendwie 2 Tage Squatten und dann halt immer ein Topset und 2 bis 3 Backoffs im Higher-Rep-Bereich, dass ich da halt übelst Fortschritte mache. Aber dass ich halt ein bisschen zu schnell mich da reingesteigert habe, weil ich kam ja gerade aus der Competition und habe da eher einen traditionellen Peaking gemacht, wo ich halt eher Doubles und Single hatte und Triples und sowas. Und habe gedacht, okay, machst du nochmal so, aber fährst halt ganz langsam steigern. Also immer mal erstmal einen Satz an einem Tag dazu und dann nächste Woche machst du wieder einen Satz dazu und immer gucken, ey, ist alles. Und es hat auch super jetzt funktioniert. Hatte halt gemerkt, okay, also wirklich angefangen mit erstmal gar keinem Topset, erstmal nur ein Satz, dann 2 Sätze, dann ein Satz mit einem Topsatz, mit einem Triple, ganz, ganz leicht. Die waren alle at 5, at 6 oder sowas. Und dann habe ich jetzt langsam wieder reingekommen, hatte so mein altes Volumen, war auch schon wieder stark. Und vor 2 Tagen habe ich noch so mich runtergelehnt, irgendwas gegriffen und habe gemerkt, oh, da ist ja wirklich gar nichts mehr im unteren Rücken. Das fühlt sich ja alles komplett erholt an und ich kann jetzt, weiß ich nicht, Puzzlebau machen und merke überhaupt nichts. Und war, habe mich echt gefreut, bin ins Training. Hatte dann schon im letzten Squat-Training gesagt, oh, jetzt kann ich ein bisschen wieder mehr confident reingehen ins Loch und habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie fragil bin. Habe natürlich trotzdem immer versucht, mich sehr doll aufs Bracing zu konzentrieren. Und ja, dann hat sich super gut angefühlt, der Squat, stabil. Habe dann aber halt, wie das halt bei 8er, 9er Reps pausiert so ist, irgendwann geht's halt mit der Puste und du wirst mal unkonzentriert. Dann habe ich im Loch so ein bisschen das Gleichgewicht verloren, also in der Hocke und musste mich halt wieder so balancieren, dass ich wieder ja in der Hocke halt saß und dachte mir so, oh ja, das war ja voll der Missgroove, bis dahin alles cool und habe mir gedacht, okay, du könntest dich jetzt einfach 1 Zentimeter runtersetzen und in die Safety-Sting legen. Und ich habe mir gedacht, ja komm hier, das sind, wie viel waren es, 140 oder so und die waren wirklich super leicht, ich habe mich super stark gefühlt und dachte so, komm, du stehst jetzt halt damit kurz auf. Und hatte aber wahrscheinlich komplett die Spannung verloren, bin halt komplett mit dem Arsch hochgeschoben und du, normal, so 9er, das ist ja auch kein Problem mit leichtem Gewicht. Das war ja immer noch so at 6 oder at 7, da hätte ich noch 4, 5 Reps von der Stärke machen können. Und habe halt gedacht, so, ja, okay, richte es jetzt ein bisschen aus dem Rücken auf. Ja, das hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde sich mein Rücken aufrichten, aber das, meine Wirbelsäule bleibt so und bohrt sich einfach so rein. Also es hat sich wie so ein Zahnrad angefühlt, was gerade alles kaputt gegrindet hatte. Und oh, das, ich hatte noch nie so ein unangenehmes Gefühl. Also es war wirklich noch mehr Angst und Panik. Ich konnte es halt irgendwie racken, habe mich hingelegt und das hat erstmal natürlich komplett reingeschossen. Wahrscheinlich halt einen krassen Hexenschuss. Habe mich versucht aufzurechnen und habe gemerkt, das sticht halt überall rein. Und dann lag ich da erstmal 4 Minuten auf dem Bett mit Sleeves an. Und ja, ich habe es dann irgendwie ausgekriegt und ich habe ja schon mal hier unseren Kollegen, dem ist es ja mal richtig passiert, der konnte sich ja gar nicht bewegen. Und ich konnte mich dann aber schon so nach einer Stunde wieder laufen, hinsetzen, aufstehen und bin dann noch abends auch ein bisschen spazieren gegangen. Auch mein Vater, der ist ja Arzt, nochmal angerufen und der meinte, ja, solange du jetzt irgendwie keine Lähmungserscheinungen im Bein oder sowas hast oder irgendwie beweg dich halt so gut wie es geht, nimm ein bisschen Schmerzmittel, laufen, spazieren, einfach Bewegung reinbringen und dann dauert das halt eine Woche. Ich kenne es ja auch von anderen Liftern, ne? Meistens legt sich ja das sehr, sehr schnell wieder, aber ja, das war ein fetter Schuss in den Ofen und halt unnötig, ne? Also ich hatte die halt, ich hätte mich einfach so hinsetzen können mit dem ins Rack und da war noch nichts passiert, so da, also in die Safety ist, aber hab mich für den dümmeren Weg entschieden. Und das war's jetzt erstmal ein bisschen mit meiner Offseason. Also ich werde wahrscheinlich erstmal eine Woche nur so ein bisschen Bodybuilding-Zeug machen und dann muss ich halt ja leicht wieder einsteigen, was ein bisschen nervt.
Dann gleich ins Peaking und PR-Beugen. Oder so.
Ich mache einfach nochmal genau dasselbe so. Nee, ja, vor allen Dingen, es war richtig blöd, weil ich wirklich auf dem Weg der Besserung war. Und ich habe auch, also ich habe gemerkt, bei der Rap habe ich auf einmal die komplette Spannung halt verloren. Und das war halt einfach nur blöd so. Das wäre eigentlich ganz gut so. Ist weitergegangen.
Ja, passiert. Kannst du jetzt nur schlau draus werden, nicht nochmal aufzustehen danach, wenn du keine Spannung mehr hast.
Kannst du bleib einfach dir liegen. Merken, beim Leg Squatten nicht aufstehen.
Ja, was soll's.
So. Scheiß einfach drauf.
Nee, ach, die Spotter, also ich, so. Das würde ich also auch nichts machen. Ich habe auch gemerkt, so die Kraft ist da, es war wirklich einfach unaufmerksam und du bist dann einfach aus der Puste so bei der 8. Rap.
Passiert. Ja, also Achter pausiert muss halt aber auch gar nicht sein. Wer ist denn da dein Coach?
Ja, ich mache meine Planung, mache ich mit Data-Driven Strength noch.
Mit Zach?
Nee, mit dem Self-Coaching-Kit. Ah, so. Also das ist noch da auf dem Mist gewachsen. Und das war auch jetzt extra ein Work-Capacity-Block. Mhm. Da können wir gerne mal über dieses Konzept reden. Das würde mich auch mal interessieren, was du davon hältst. Glaubst du, so Work-Capacity aufbauen macht Sinn? Glaubst du, das geht?
Also Work-Capacity aufbauen geht auf jeden Fall, ja. Aber da ist auch wieder die Sache, wieso nicht von Block zu Block das ein bisschen erhöhen? Und wieso dafür einen spezifischen Block machen, weißt du? Mhm. Also ich bin da wirklich eher so ein bisschen, das so leicht oder so simpel wie möglich zu halten und lieber von Block zu Block so ein paar kleine Changes und einfach schauen, was passiert, statt dass du da so einen kompletten Overhaul machst und dann merkst, ups, das war jetzt gerade komplett der Schuss in den Ofen.
Also du planst das so ein bisschen mehr auf Longevity?
Ja, würde ich schon sagen, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen auf Predictability, ne? Dass man eher so kleine Veränderungen macht.
Ja, weil im Endeffekt in dem Sport hast du nicht, also es gibt so viele Variablen, die irgendwo mit reinspielen können und natürlich auch in das oder dieses Konzept oder in den Gedanken, was ich habe. So, was, wenn wir zwei Blöcke 1:1 genau gleich machen, aber Athletin AB isst jetzt halt 300 Kalorien weniger. So, und dann droppt das Bodyweight so ein bisschen und es wirkt sich vielleicht negativ drauf aus. Und dann denke ich, scheiße, wir haben irgendwie gerade das Gleiche gemacht, was letzten Block perfekt funktioniert hat. Und es sollte eigentlich diesen Block wieder funktionieren. Warum tut's das jetzt nicht? Aber dann liegt es weniger an mir, sondern am Athleten. So, und das sind halt immer dann so ein bisschen diese Sachen, wo ich mir denke, klar, da wird's dann schwer, aber ich glaube, das ist ja für jeden Coach so. Du hast nicht den perfekten Athleten, der jeden Tag genau das und das ist, der jeden Tag genau so schläft, der möglichst wenig, sag ich mal, Schritte oder genau 8432 Schritte macht. Und das hast du ja nie so. Du kannst ja nicht stressigen
Alltag. Man muss ja gar nicht so.
Hä, was für Stress? Einfach Online-Coach sein, hä? Es sind halt so 1000 Variablen, die irgendwo mit reinspielen können. Deswegen kannst du natürlich auch nicht alles predikten. Mhm. Aber es ist ja cool, wenn du irgendwo was hast, wo du dich so ein bisschen dran langhangeln kannst, weil du weißt, das und das funktioniert. Und selbst wenn du Neues ausprobierst, kannst du sagen, hey, es ist jetzt nicht so gut gelaufen, lass uns wieder zu dem zurückkehren, wo wir wissen, was funktioniert. Weil das ist ja auch Coaching. Mein Gott, dann läuft's halt mal einen Monat nicht. Dann läuft's halt mal 2 Monate nicht. Und dann läuft's vielleicht 6 Monate nicht. Ja, dann ist es so. Aber vielleicht läuft's im 7. Monat dann geisteskrank. So, das weißt du ja nicht.
Das ist aber eins der Sachen, die wir, glaube ich, beide extrem, oder die mir auch mega wichtig war, dass man immer sagen kann, ich sage jetzt mal einfach Falk auch, dass man, nö, Falk, das sage ich auch meinen Trainees immer, passt auf, ich designe die Blöcke so, dass selbst wenn der Block nicht gut läuft, im Ergebnis, so, wir formulieren Ziele, was wollen wir eigentlich mit dem Block? Und wenn wir dann merken, irgendwas funktioniert nicht, dann sind die Blöcke so angelegt, dass man danach immer was draus lernen kann. Und dann ist es trotzdem ein Erfolg, weil man muss halt Sachen probieren. Und dann kann man immer sagen, geil, wir wissen jetzt, auf die Sache reagierst du nicht cool, zumindest in dem Kontext, dann werden wir es nicht nochmal so wiederholen in dem Kontext. Und wir kommen immer näher an einer besseren Lösung, die zugeschnitten ist auf dem Athleten.
Ja, und irgendwann hast du dann die perfekte Lösung und dann funktioniert die halt auch nicht mehr, weil keine Ahnung was. Ja, dann musst du halt wieder eine andere perfekte Lösung suchen.
Ja. So. Dann wird ja auch einfach stärker, dann ändert sich ja auch was, ne? Wenn du halt 200 hebst, musst du anders trainieren, als wenn du 300 hebst, zumindest oft.
Da bin ich halt voll bei dem Papa Nori Approach von No Bad Days, Just Data. Das ist wirklich so.
Ja. Das finde ich halt dieses, also ich kann dir mal sagen, warum ich diese Work Capacity Blocks auch mache. Ich bin halt auch früher mehr auf dieser, ich sag jetzt mal, Performotion-Seite, PRS. Hier ist der Steve DeNovi. Und Joe Stanek jetzt, ne, der jetzt Austin Perkins trainiert, der hat halt auch gesagt, er sagt auf keinen Fall, also er redet davon ab, so Peaking-Blöcke zu machen und auf einmal alles anders zu machen. Er ist halt auch mehr in diesem Approach, dass man versucht, eine Predictability reinzubringen. Aber er macht natürlich auch ein bisschen die Blöcke anders. Also er macht nicht halt immer zehnmal denselben Block. Also er hat zum Beispiel sowas gesagt, was bei ihm so ein typischer Block ist, ist so ein Dreier-Topset und dann halt als Backoff Neuner mit einer API-basiert und dann mal produzentbasierte geringere Neuner danach. Dann im nächsten Block macht er halt ein Zweier-Topset mit Achter-Wiederholungen. Und dann halt ja, zum Wettkampf im Single und Siemer. Ja, also das ist auch so ein Ding. Ja
gut, halt, aber Austin Perkins wiegt halt auch nur 70 Kilo. Ne? Also,
ja gut, das stimmt.
Also der, was ich damit sagen will, der macht halt dann noch Peaking-Siemer-Wiederholungen als Backoff. Zum Beispiel bei Deadlifts oder sowas. Und der sagt halt auch, er macht da kein verrücktes Peaking. Er macht dann halt Topset auf eine Steigerung zwischen den Blöcken, Dreier, Doubles und dann Singles. Und ich gucke mir jetzt halt ein bisschen das bei TSG an. Da hat es halt funktioniert. Also die hatten halt sehr viele Case-Studies von Taylor, Edward und auch Lia zum Beispiel. Die kam ja verletzt und hatte überhaupt keine Work-Capacity. Und wir meinten auch, Taylor Edward war an einem Punkt, wo er so wenig Capacity hatte, der hat sich dann beim zweiten Quad-Satz, also ein einfacher Satz Quads, hat er sich irgendwie was gezerrt. Und dann hatten die den halt irgendwann auch mit so einem Sache, also die finden es halt leichter, diese Work-Capacity zu erholen, wenn man eine geringe Intensität hat. So deswegen sagen die das, ne? Erstmal geringe Intensität, dann das Volumen erstmal erhöhen, die Leistung und dann von da aus halt die Intensität steigern. Und gleichzeitig natürlich reduziert man ein bisschen das Volumen wieder, aber man hat dann halt eine höhere Kapazität. Und das ist halt krass, was die mitunter rausholen aus den Athleten. Von wirklich, also der hat so wenig geschafft, wie so ein, halt krass detrained zu, also hier Jason Tremblay hat gesagt, er hatte ihn irgendwie 5 Sätze 8er at 8 RPI beugen lassen und er konnte den nächsten Tag wieder squatten, theoretisch. Und vor allen Dingen halt vorher war das halt gar nicht da. Und Lia kam da auch komplett verletzt und sowas. Und die haben die auch halt relativ wieder fit gekriegt und danach halt auch eine gute Work Capacity hergestellt. Ist natürlich auch immer ein bisschen athletenabhängig. Haben die überhaupt das Potenzial, irgendwann so viel Volumen zu stemmen? Ja. Aber das fand ich halt ganz interessant, dass man, wenn man halt so einen Hochintensität oder wenn man höhere Intensität hat in einem Block, dass es dann vielleicht schwerer ist, einfach noch einen Satz dazu zu machen oder so. Als wenn man sagt, wir konzentrieren uns erstmal darauf, nach einem Wettkampf wieder ein bisschen Volumentoleranz zu kreieren. Natürlich habe ich dann auch da ein Topset drinne und es variiert dann nur ein bisschen in der Rap-Zahl, dass die dann weniger werden über die Blocks und dass man nicht dann komplett alles umschmeißt. Wie gesagt, das sind irgendwie so, glaube ich, 2 Approaches, die sich dann irgendwie in der Mitte wieder annähern. Und ja, finde ich ganz interessant, weil selbst diese ganzen Mikrozyklus-Optimierungsschulen, die machen ja dann auch in der Off-Season eher mehr Variationen und dann tendenziell ein bisschen weniger Variationen vielleicht zum Wettkampf hin oder machen auch mal ein bisschen Off-Season und nicht immer nur den gleichen Block. Also man passt sie ja trotzdem so ein bisschen zu Wettkampf näher an, würde ich jetzt sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also, weil dann nämlich mir auch die Frage gestellt wurde von Henrik. Schöne Grüße an dich. Wieso grüße ich denn so viele Leute hier? Ich werde mal mehr Leute grüßen, keine Sorge. Er hat nur gefragt, worin der größte Unterschied zwischen euren Coaching-Ansätzen so liegt. Und ich finde eigentlich, da haben wir nicht unbedingt Unterschiede, aber so richtig coole Gemeinsamkeiten eigentlich gefunden, die für uns alle da so ein bisschen wichtig sind. Und ich denke auch, vielleicht ist es nicht der optimalste Weg. Vielleicht haben wir den noch nicht gefunden, aber es ist auf jeden Fall ein Weg, der Sinn ergibt und der gut funktioniert. So.
Ja. Ja, Shoutout Henrik. Abschließen.
Ja, ja.
Big Boy.
Der ist wirklich ein Big Boy. Der ist ein Beefy Boy.
Boy. ja, wollen wir mal in deine Fragen rein diven? Also hast du noch ein paar, die sinnvoll abgehandelt werden können? Oder?
Ach so, geht's nur ums Sinnvolle?
Nö, nicht nur.
Gut, ich habe eine sinnvolle von Lara. Was die aktuelle COD-Meta ist. Und die weiß ich leider noch nicht, denn ich habe noch keinen COD gespielt. Außerdem könntest du mich grüßen. Ich grüße dich, mein Bruder. Und dann war aber eine sinnvolle Frage. Wie prediktet man gute Sessions richtig? Also wie kann man gute Sessions predikten? Kann man die überhaupt predikten?
Predikten oder bemerken?
Predikten, stand in der Frage zumindest.
Uiuiui. Also ist bei mir zumindest ziemlich stark AthletInnen abhängig. Also ich habe zum Beispiel einen Dude, bei dem ist es halt jetzt zumindest immer noch eine, also wir arbeiten jetzt seit anderthalb Jahren zusammen und bei dem ist es halt eine absolute Wundertüte. So, der arbeitet körperlich schwer im Schichtdienst und bei dem kannst du nicht, also es ist nicht fest, wie der schläft, wie er sich am Tag bewegen muss, mit welcher Intensität er jeden Tag belastet ist, so wenn er nachts nicht schlafen kann, blablabla. Also das spielt ja alles mit rein. Dann die ein oder andere Verletzung, die damit sich bemerkbar macht. Deshalb bei ihm extrem schwierig, das zu predikten. Da warten wir die Tage einfach ab und schauen, ob sich ein Muster ergibt. Und das hat es bisher irgendwie noch nicht so richtig getan. Andererseits bei so, weiß nicht, Studierenden, die jetzt vielleicht nicht so krass körperlich aktiv sind.
So krass körperlich aktiv. Ich bin gerade eine Hand hoch.
Ja,
was?
Ein Hügel.
Ja, wie kann man das predikten? Also, wenn die Secondary Days gut laufen, die bei mir mittlerweile so auch so einem SPD-Tag, der häufig irgendwie so die Primaries irgendwie zusammenführt, voransteht, dann ist eigentlich auch gut abzusehen, dass der SPD-Tag gut läuft.
Vor allen Dingen durch Erfahrung, ne? Man muss ja einmal probieren.
That's it.
Und wenn das halt zweimal gut funktioniert, wird es vielleicht noch ein drittes Mal gut funktionieren.
Ja, so ungefähr.
Das ist also eine schwierige halt so Frage, finde ich. Weil
ja, finde ich auch.
Ich weiß nicht, ob man es überhaupt predikten kann, eben weil so viele Sachen mit reinspielen können. Aber ich glaube, die beste Möglichkeit ist, wie wir es vorhin schon gesagt haben, diese Erfahrung so ein bisschen und die einfach so die letzten Blöcke zu analysieren, was hat zu guten Leistungen geführt und was hat zu nicht so guten Leistungen geführt. Ja. Ich meine, so wenn PRs entstehen, die entstehen ja nicht einfach so. Nur da ist natürlich immer die Frage, was haben wir jetzt richtig gemacht oder was lief so, dass die PRs dann am Ende gekommen sind.
Ja. Ja, es ist echt, also wirklich total schwierig. Bei Isa zum Beispiel, als wir die Vorbereitung zur WM gemacht haben, war Heben absolut crazy. So, das war 2 Monate vor der WM, hat sie halt 160 noch liegen lassen im Training. Und dann habe ich zumindest versucht, irgendwie zu vermitteln, dass wir uns davon nicht so aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach wirklich weiterhin Fokus auf die technischen Aspekte, die ich gecued habe, zu legen und dann einfach drauf zu bauen und zu warten, dass das irgendwann klickt halt. Und das hat's gemacht. Und das war im Prinzip so von heute auf morgen. Also innerhalb von einer Woche ist es Heben komplett durch die Decke gegangen. Und dann konntest du aber auch von da abmessen, dass es jede Woche einfach immer mehr wird, wenn sie es schafft, so die technischen Aspekte beizubehalten. Total crazy.
Ja.
Das kann ist damit so eigentlich Maxi, du wolltest was sagen, du hast dich gemeldet, bitte.
Nee, deine Hand sah nur knallrot aus. Mach nochmal so.
Ich jetzt?
Ja.
Die Hand sieht voll normal aus.
Nicht knallrot, aber. Nee, Also die Frage ist halt, ob man meint, dass man am Ende halt ein PR rausholt oder dass man meint, wie man feststellt, dass in der Woche ein Tag besonders gut läuft, wie man Primary Day macht. Ich weiß nicht genau, wie rum es gemeint ist.
Gesundheit.
Aber ja, auch zum
gehustet.
Achso, schade.
Da auch zum Beispiel lege ich halt so zum Beispiel einen schweren Banktag mal hinter einen Priming Day, wo man zum Beispiel leichte Tempo-Bankfeuer macht. Und einen anderen schweren lege ich dann hinter einen Tag, wo ein Tag Pause ist. Und dann gucke ich mir halt über den Blog an, welcher Tag besser läuft tendenziell. Und dann weiß man, okay, ich glaube, der braucht lieber einen Tag Pause vorm Drücken und andere Leute brauchen eher davor eine leichte Bench-Session. So, ja. Ne, dass man es halt irgendwie so designt, dass man so Trends erkennen kann. Ja. Und was Kona halt meinte, Blogs angucken und auch daraus lernen. Das habe ich halt auch oft erlebt, ne, dass einfach immer wieder, lass mal was Neues machen, dann wird alles über den Haufen geworfen. Mhm. Und am Ende weiß man so gar nicht so richtig, ja, was funktioniert denn jetzt eigentlich?
Ich finde, das Wichtigste ist da für alle Athleten, die zuhören, einfach so, gebt eurem Coach auch ein bisschen Zeit, euch kennenzulernen. Selbst wenn es mal eine kurze Zeit lang nicht funktioniert, es wird schon irgendwann wieder funktionieren, wenn es nicht wirklich der komplette Schrottcoach ist. und es ist ja immer so dass, wie geht der Spruch, das Gras ist grüner.
Auf der anderen Seite.
Wenn du es raus auf der anderen Seite, genau. irgendwie so. Und natürlich, man guckt sich immer die Sachen an, die negativ laufen, weil du denkst, okay, das läuft nicht, das läuft nicht, das läuft nicht, aber es laufen vielleicht das, das und das, so, aber das ist halt auf der Waagschale, wird das nicht so betrachtet wie die negativen Aspekte. Und ich finde, da ist einfach wichtig, so stick to the plan. Macht einfach das, was so der Coach sagt, weil der wird schon eine Ahnung haben davon und das wird schon irgendwo zielführend sein. Und wenn es mal nicht läuft, es wird schon wieder laufen.
Ich glaube, eine Sache dazu ist ganz wichtig, dass man auch, oder das finde ich bei einem Coach wichtig, dass man auch versteht, warum der Sachen macht. Aber das sagt er euch auch mitunter auch nur, und ist auch sinnvoll, wenn ihr nachfragt. Es macht manchmal nicht Sinn, einen Trainee, den das nicht interessiert, mit 1000 Gründen zuzureden. Aber ja, es gibt wieder andere, die brauchen genau das. Und wenn ihr, das finde ich immer wichtig, wenn ihr Vertrauen haben wollt in den Coach, fragt den, hey, warum machen wir Halber, Achter im Peking? Und wenn der euch eine gute Antwort liefern kann, wie zum Beispiel, ja, wir haben es mal ohne probiert, läuft schlechter, oder wir wollen, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es schlechter läuft, wenn wir es austauschen, als wenn wir es drinnen lassen, nach unseren Erfahrungen, dann wisst ihr danach warum und dann habt ihr auch mehr Vertrauen. Oder ihr wisst auch, warum wir das gemacht haben und dann hat es nicht funktioniert, aber dann wisst ihr halt, warum ihr es probiert habt zumindest.
Ja.
Well spoken.
Ich habe sonst keine sinnvolle Frage mehr, außer dass ich in Counter-Strike die Popflashes lernen soll. Und das war es dann mit den Fragen. Und alles andere haben wir tatsächlich schon so ein bisschen von meiner Frageliste schon mal abgearbeitet. Habt ihr was Cooles bekommen noch?
Nee, leider. Ich habe auch nur Schrott bekommen. Also fast nur Schrott. Einmal hat irgendeiner geschrieben, dass der Boy süß wie Sirup ist. Aber...
Danke.
Bei den und ansonsten habe ich nur so, meine Diggers sind verknallt in dich. Aber ich kann damit nicht viel anfangen, sonst bringt uns hier, glaube ich, nicht weiter. Obwohl, ich hab hier noch, was ist dir wichtiger, Aussehen oder Persönlichkeit? Das habe ich hier bei Not Gonna Lie bekommen.
Mir?
Weiß ich nicht.
Also
an alle.
Da muss ich natürlich sagen, dickes Shoutout an Laura, aber das ist einfach 100% von beiden kombiniert in einer Person.
Ich mache gerade Shake Hands Emoji.
Ja, da schließe ich mich an. Also in meinem Fall zumindest.
Mich hat einer gefragt, Verletzungsprävention beim Kreuzheben oder Verletzungswahrscheinlichkeit reduzieren beim Kreuzheben.
Kein Kreuzheben
machen. Kein Kreuzheben machen und
und wenn dann Mimi nur sein. Im Kreuzgriff, wie wir gelernt haben heute, von der Weltmeisterin. Wer von der Weltmeisterin, ich habe das auch gedacht, wollte die mich verarschen, irgendwie bei, ich habe es nicht mal zusammengekriegt.
Ja!
In einem Verband, wo keiner startet, wirst du halt einfach Weltmeister.
Mit 140 Kilo Kreuzheben. Meinst du diesen Bildartikel?
Ja,
Big Brain. Ja, das ist ja übelst lost. Ja, weiß ich nicht, also Technik beherrschen, nicht overshooten sinnlos, an die Pläne halten.
Zubringerübungen genauso ernst nehmen wie den Rest.
Oh ja, sehr
so,
gut,
das
sehr
ist
gut.
Auch so eine Sache, wenn da steht, mach deine GHR Hip Extensions oder mach deine Weighted Back Extensions, dann mach sie halt wirklich auch und mach sie richtig und rotz da nicht einfach nur so 3x12 hin und dann sagst du, ja, jetzt kann ich mir meine 100 Gramm Gummibärchen reinziehen nach dem Training. Wer würde sowas tun? Sondern
weiß ich
sind
auch
schon
nicht.
Da.
Keine missgroovten Raps hochgehalten.
Also ich finde, bei der Verletzungsprävention kommt es natürlich drauf an, so was du natürlich wo verletzt. Ne? Im Sumo kannst du dir jetzt nicht nur, kannst du auch schön am Adduktor oder sonst was. Ich finde eine gute Mischung aus sinnvollen Warm-up-Sachen, dass du dich wirklich ready fühlst, da gerade irgendwas Schweres aufzuheben. Bracing ist mir immer wichtig. Und auch einfach allgemeine, ich sag mal so, Planung. Ne? Wenn du jetzt irgendwie 3 Wochen leicht trainiert hast, solltest du vielleicht nicht in der letzten Woche sagen, weil es jetzt so gut lief, packe ich da nochmal 2,25er pro Seite drauf und dann tut's weh, sondern mach's halt einfach schlau.
Ja.
Das sind so die 3 Aspekte für mich.
Ich habe hier in dem Mentorship, gab es auch über Injury Prevention ein Videoseminar von den PTM Plans, heißen die, glaube ich, wo ja auch Helena ist und auch Josh und viele TSG-Athleten. Und die hatten auch so ein paar Predictors, einmal nach Studiendesign, einmal nach Erfahrung. Und eine Sache war natürlich ganz fett geschrieben, und zwar Sudden Spikes in Volume or Intensity. Und das muss ich sagen, habe ich schon in letzter Zeit sehr stark gelernt, auch hier im Mentorship. Deswegen macht auch mitunter Jason diese Volume Capacity Blocks, weil er auch festgestellt hat, wenn man vorher halt eine große Volume Capacity angehäuft hat, dann führt das zu weniger Verletzungen. Oder was einfacher ausgedrückt, dass man nicht so starke Sprünge in Sätzen oder Raps oder wenn man vor allen Dingen aus der Competition kommt, jetzt nicht anfangen soll mit, ja, dann machen wir hier eine Intro-Week und dann können wir eigentlich wieder 5 Sätze mal 7 ballern. So. Weil das haben wir ja vor 8 Monaten mal gemacht, dass man da wirklich langsam sich reinsteigert. Bei TSG benutzen die so ein Ratio, wo die vergleichen, wie viel Volumen haben wir über die letzten 4 Wochen gemacht und vor allen Dingen in der letzten Woche nochmal ein bisschen mehr gewichtet und wie groß ist die Steigerung. Und wo ich gemerkt habe, wo man das dann halt intuitiv manchmal missachtet, wenn man mal ein paar Einheiten geskippt hat. Und wenn du jetzt aber ein Athlet bist, der, sag ich mal, 2 SPD-Days hast und du skippst mal den einen Tag, nächste Woche skippst du den zweiten Tag, dann hast du halt, wenn du dann wieder normal direkt da weitermachen willst, schon eine Erhöhung wieder um 50% des Volumens und oder um 100% in dem Fall. Und dass man sich manchmal bei so Ausfällen auch wieder Zeit gibt, langsam wieder in das alte Volumen reinzugehen und nicht direkt wieder hochknallen, weil da kommen dann oft diese Spikes her, die dann auch bei anderen Trainees, das habe ich halt auch gesehen, die dann auch oft zu Verletzungen führen.
Ich bin da das beste Beispiel gerade. Ich habe Block angefangen eine Woche, bin dann krank geworden. Und wenn ich krank bin, ich gehe eigentlich schon trainieren, außer ich merke wirklich, es ist richtig scheiße. Und ich hatte so richtig Hustenprobleme jetzt und konnte einfach so den Schleim nicht abhusten. War dann eine Woche krank, war zu Hause, bin dann ins Training gegangen und wir haben ein bisschen für Kreuzheer-Meisterschaft jetzt, also im Kreuzheer-Wettkampf, gepiekt. Und das so, da genau das, was du meinst mit diesen Sudden Spikes. Intensität ist natürlich komplett hochgegangen, Volumen relativ niedrig. Ich heb sowieso nur einmal die Woche, aber da war das Volumen noch weniger, einfach um die Intensität zu pushen. Und wer hätte es gedacht, in der letzten Session, bei der letzten Rap, habe ich mir wirklich den Adduktor noch mal schön zerfetzt gerade. Und bin jetzt, habe auch die Woche bisher geskippt. Was ich wirklich meinen letzten Monaten kaum Sessions geskippt habe, habe mich immer irgendwie hingeschleppt. Aber ich habe am Dienstag 160 für einmal 4 gebeugt und hatte so einen Adduktorenpump, dass ich meine Sleeves nicht richtig ausziehen konnte. Und konnte danach keine Treppenstufen mehr laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, Bruder, jetzt bleibst du einfach mal zu Hause, setzt dich hin und bist mal nicht so ein ADHS-Kind. Und rennst halt woanders rum, auf das 2 zum Beispiel mit den Boys in Counter-Strike.
Und da seht ihr mal, wie doll wir uns als Coaches aufopfern. Wir machen die Fehler, damit ihr sie nicht machen müsst.
Das war eine Feldstudie, die ich gemacht habe. Ja. Wir haben ja die Frage bekommen und ich wollte halt einfach mal schauen, so, hey, was genau. Wie kann man sich beim Kreuzheben nicht verletzen? Und ich dachte, okay, jetzt schaust du einfach, machst du alles suboptimal
verletzt. Ach, so nicht.
Macher.
So, perfekt. Okay, Maxi, hast du noch Fragen in der Pipeline? Ansonsten
ja, würde ich jetzt. Kona, wenn du mit einer Person essen gehen könntest, egal ob am Leben oder tot, was würdest du essen?
Willst du nicht fragen, mit wem ich dann essen gehen würde?
Nee.
Ich glaube, das war der Gag.
Sushi. Ich gehe.
Falsch, aber machen wir weiter. Nee, Sushi finde ich eine gute Antwort.
Gibt es da eine richtige Antwort?
Ja, Döner wäre die richtige Antwort. Aber das ist ja, in Wien eh nicht so geil.
Es war aber auch eine schwere Frage, finde ich.
Oh, wir haben, doch, wir haben. Ich habe schon 2 nice Kebab-Spots.
Ehrlich?
Okay. Ja.
Wenn die du können schon was. Kebab sagst, dann kann das nicht.
Die können was.
Ihr nervt. Also.
Ich habe nur eine Frage. Ist das Brot da so oval oder dreieckig?
Das ist bei dem einen oval, bei dem anderen dreieckig.
Dann würde ich zu den Dreieckigen gehen.
Das Oval ist aber auch lecker. Und der packt immer Grillgemüse drauf, sagt zu mir Bruder und gibt mir einen Baklava.
Oh, das ist
Habibi. Fair.
Also, mit dem bin ich auf Bruderbasis unterwegs.
Ja, sehr gut.
Der ist gut, der Döner. Ja, ja, ja.
Okay, ich würde noch eine abschließende Frage stellen für heute. Wir sind nämlich schon bei fast 1,5 Stunden.
Echt?
Kona. Jo.
Falk.
Stell dir vor, ich wäre jetzt ein Athlet, komm zu dir, ich habe unendlich monetäre Mittel.
Ja.
Und sag, ey, ich brauche Equipment für mein Training. Also jetzt nicht Hantel und sowas, sondern eher so Kleidung, also Handgelenksbandagen, Singlet, Sleeves, bla bla bla, Schuhe, was ja. weiß ich. Was soll ich mir kaufen?
Du kaufst dir natürlich, wir fangen von unten nach oben an, ein freshes Paar Jordans in einem sehr guten Colorway. Dazu weiße Socken, schwarz ist auch okay. Das ist Nummer
Maxi,
eins.
Maxi kotzt schon.
Wenn du keine Jordans hast, kannst du nicht Kollektion. Stark werden. Dann kaufst du dir ein paar schöne Sleeves. Entweder die ich weiß nicht. Ja, komm, pack die Insta,
also,
pack ein.
Wichtig, wichtig auch, also dadurch, dass ich ja unendlich monetäre Mittel habe, ich kann mir auch für jeden Lift zwei Paar Schuhe kaufen.
Dann vier Paar
Schuhe. Also dann haben wir natürlich schuhtechnisch.
Weil Jordans zum Benchen zum Beispiel finde ich ziemlich ass. Also wenn du viel Leg Drive hast, Jordans nicht so der okay. Call.
Ja, okay, gut. Dann gehen wir alles durch. Also, dann ein zweites Paar Schuhe fürs Benchen sind die Hyper-V Tabis. Die bestellst du dir von eBay am besten für $25. Dann fürs Heben, ich bin halt schon Fan von den Notorious Lift, aber die holst du dir natürlich von AliExpress für 12 Euro. Was sonst? Also mal ehrlich, 70 Euro für so ein Latschen, kannst du vergessen. Dann Kreuzhebesocken. Da packst du gleich so ein volles Kit von A7 ein. Weil ich finde A7 einfach schön, muss ich sagen. Was brauchen wir noch? Ja, Sleeves, Inza oder die neuen von Strength Shop. Die finde ich auch okay. Die sehen cool aus, ist ein bisschen swaggy. Kann man machen. Ja, dann natürlich A7. Ein Shirt. Ein Shirt holst du dir am besten. Das von A7 oder aus der coolen Kona-Kollektion, die es noch nicht gibt, aber die er anscheinend machen muss, wenn er unendlich monetäre Mittel hat. ja, und gürteltechnisch würde ich tatsächlich jetzt auch wieder einen A7 nehmen. Ich hatte mal eine Zeit lang diesen Single Prong mit diesem Pioneer Cut. Ja. Der ist leider nur echt ausgeleiert dann irgendwann. Okay. Aber den fand ich schon sehr sexy. Den fand ich cool. Ja.
Ein A7 Guy.
Ja, tatsächlich einfach, weil ich das, was SPD macht, absolut hässlich finde. Also, was ist denn das jetzt schon wieder? Die neue Hummel-Kollektion?
Ah, schön. Wenn ich einer, der mir.
Ich habe die jetzt auch nochmal mal komplett gesehen, Falk. Ich muss ja nochmal. Also, ich habe die gesehen. Es ist einfach nur schwarz mit Logos drauf. Und dann noch so ein bisschen weiß da, damit man sagen kann, ist was Neues oder wie.
Genau.
Ja. Also, dann verstehe ich komplett deinen Point. Ich habe heute die Bilder gesehen.
Ja, genau. Das ist okay, wirklich einfach recycelt mit irgendeinem popligen Muster drauf, was halt auch. Weiß ich nicht.
Ja, und willst du wirklich diese komischen Sleeves von SPD haben? Nee. Tief in dir drin, willst weißt nicht. Du, die willst du nicht haben. Willst
und Handgelenksbandagen, das finde ich jetzt auch noch spannend, vor allen Dingen welche?
Also auch von A7.
Ja, und was
würde ich auch sagen.
Ach so, dann nimmst du 75 Meter, Zentimeter Medium.
Gibt's da nicht nur 77?
Gibt's denn die Karten
kannst du auch 77 nehmen.
Ach man, ich weiß doch nicht, irgend so Medium 77.
Ja, Mitte.
Das ist okay. So. Das ist okay. Dann brauchst du noch ein cooles Headband, so ein Bandana. Und was braucht man noch? Ah, du brauchst so eine Kette im Mund, die du immer dann so im Mund halten kannst, dass du so drauf beißt beim Beugen.
Nee, das ist, auf keinen Fall. So eine Scheiße fangen wir gar nicht an.
Vor allen Dingen beißt man da nicht drauf dann?
Ich habe keine Ahnung, ich habe das nicht.
Russell hat's angefangen und jetzt machen es halt alle so.
Keine Ahnung. Vielleicht muss ich das auch bald nochmal machen. Wer weiß.
Ja, wenn du ein ordentliches Mouthpiece hast, ist doch alles gut.
Mouthpiece finde ich übrigens ultra swaggy. Damit man immer richtig schön blöd aussieht.
Das swaggy. Kann sehr sexy sein. Ja. Ja, das ist, glaube ich,
so ohne Scheiß, wenn du kannst dir mal Lüdivin zur EM auf jeden Fall, kannst dir mal ihren Deadlift angucken. Die läuft dann mit diesem Mouthpiece so halb raus.
Ich weiß, ich weiß. Übelst geil. Falk wühlt gerade irgendwas.
Aus Darstellungszwecken habe ich das natürlich immer dabei.
Ich habe jetzt zufällig so ein riesiges Foto von ihr, wie sie dieses Mouthpiece im Mund hat.
Läuft dann so mit dem Mouthpiece auf die Plattform.
Ja.
Legt sich ihre Zöpfe hin, Mouthpiece rein. Und dann geht das los. Mega.
Ja, das Mouthpiece-Ding finde ich immer nervig, weil du musst es dann immer abwaschen nach jedem Training.
Müssen.
Musst du nicht.
Also du musst es nicht. Aus hygienischen Gründen finde ich es schon geil.
Allgemein. Einen starken
Magen. Ja, okay, gut. Mouthpiece geht auch noch mit rein. Ja, das ist dann mein kompletter. Ach so, ja, nicht zu vergessen, du holst natürlich das absolute Plus-Premium-Coaching-Paket, mit dem du dann total glücklich bist und unnormal Gains machst.
Unnormal.
Kann ich das, das bei Kona, bei Falk und noch bei mir. Kona, wie erreichen dich denn die Leute? Wie erreichen dich denn die Leute? Bei Counter-Strike, wenn sie mit dir zocken wollen.
Und die erreichen mich unter dem Gamertag Big, nein, Spaß, die erreichen mich unter dem
eigentlich Big Nick 95.
Big 20 Zentimeter. 20 steht natürlich für die Wriststrap-Länge.
300 Kilo.
eigentlich auf Instagram.
Okay.
Ey, ist das hier dreckig, ey. Wahnsinn. Auf Instagram natürlich. @kona_dh. Wie sonst? Der allseits bekannte. They don't know me, son. Also literally. They don't know me.
Wer mich wofür steht DH eigentlich?
Für Downhill, das ist noch ein Tag von damals.
Achso, okay.
Ja, das habe ich nie geändert.
Ich habe schon ewig gerätselt, was das heißen soll.
Es wurde auch ganz kurz
das jetzt hier ganz explizit
Tasi draus gemacht.
Kona, hast du noch eine Abschlussempfehlung der Woche?
Eine Empfehlung.
Oh Scheiße, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Warte, du kriegst noch Inspiration. Boah.
Also ich habe letzte Woche neue Thai Artist Murder Album empfohlen.
Ist da was
man sich im Sport Training auf jeden Fall reinfetzen kann?
Was du siehst, was dich oft stört bei anderen Leuten?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir natürlich gar keine Gedanken drüber gemacht. Was kann ich empfehlen?
Siehst du etwas, was Coaches deiner Meinung nach oder Trainees immer falsch machen? Oder sehr häufig?
Du kannst auch geilen Track empfehlen, den du diese Woche nicht im Training gehört hast, weil du nicht da warst.
Alter, einen geilen Track, den kann ich tatsächlich empfehlen. Den habe ich jetzt so die letzten, ich weiß gar nicht, einfach so Sessions, als es noch gut lief, gehört habe. Und zwar ist es das wunderschöne Dark Knight X Force Theme. Das ist eine Playlist auf Spotify, die ist einfach gemischt aus so Star Wars Remix Sachen und da gibt's eins mit Batman und weil ich riesiger Batman Fan bin, kommt das geisteskrank gefährlich. Oh, du denkst,
fresh.
Du kämpfst gerade gegen das Imperium und das liegen halt nur 250 Kilo vor dir, aber es ist auch voll okay und du fühlst dich ziemlich geil. Das ist mein Musik gönn dir der Woche.
Und okay, ansonsten dann muss ich noch mal an der Stelle einhaken.
Ja.
Wenn wir bei Batman sind, wer ist der beste Batman?
Für
du darfst
mich,
auch eine Top 3 machen.
Nee, für mich gibt's nur Christian Bale eigentlich. Muss ich da ehrlich sein, weil mit den Filmen habe ich die besten Verknüpfungen so. Das ist für mich einfach Batman. Ja.
Okay.
Nicht der Vampir. Okay.
Der Vampir?
Boah, den finde ich schon. Also Robert Pattinson als Batman fand ich sehr geil.
Doch, du musst gerade für die der Connors Gesicht verzieht sich gerade. Wirklich einfach nur ein Vampir. Also nee.
Also Real Talk, Robert Pattinson als Schauspieler ist viel mehr als Edward Cullum aus Twilight, meine Freunde. Das muss man hier nochmal ganz, ganz eindeutig festhalten. Und als Batman, also der Film Batman, The Batman, ultra geil.
Gut, werde ich mir reinziehen, weil es ja deine Empfehlung der Woche ist. Nee, habe ich tatsächlich
noch nicht
gesehen.
Du hast den noch nicht. Alter, nee. Okay. Also weil du darfst dich. Kennst du 7 mit Brad Pitt und?
Ja.
So in dem Style.
Also ist dunkle das? Atmosphäre, also bisschen lang, aber schon die ganze Zeit diese triste Atmosphäre kommt schon cool.
Okay.
Also es ist eher eine krasse Crime Story, eine Serienmord Crime Story.
Ja, und wirklich ein bisschen True Detective-mäßig.
Ja, ansonsten eine Empfehlung der Woche ist, sammelt euch 4 Freunde und geht rein in die CSQ einfach mal ganz ehrenlos abends schwitzen, wirklich und richtig, richtig angepisst und tilt ins Bett gehen, weil du 4 Runden aufs Maul kassiert hast. Das Feeling ist einfach different, Leute. Es ist different.
Ehrenlos dann schön, schwitzen, dann noch schön
perfekt.
Damit beenden wir den Podcast.
Super, ja, vielen Dank, Kona, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier mit deiner Präsenz zu beehren und zu bereichern. Ich plädiere auf Wiederholungsbedarf.
Ich danke euch auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte, denn mir machen Podcasts immer sehr viel Spaß, weil man kann coole Sachen erzählen. Man hört so ein paar andere Aspekte noch. Und ja, Rechnung schicke ich euch einfach per Mail oder per Brief, wie ihr wollt, sonst mir egal.
Per Brieftaube einfach. Ja,
ja. Genau. Alles klar.
Ah, Maxi, das läuft.
Gut, komplett Diskette über Brieftaube.
Super. Nee, er hat so eine Wandtafel gehämmert.
Auf eine Steintafel.
Und dann mit so einer Taube, die dann übelst super drauf, die musst du erstmal wochenlang trainieren.
Oder auf so eine Schriftrolle und dann kommt da so ein Dude,
auf so einem riesigen Rad mit einem riesigen Rad und einem ganz kleinen Fahrrad.
Nein. Danke auf jeden Fall, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank fürs
Mitmachen. Wiederholungsbedarf. War sehr cool.
Ah, sehr gut. Dann kriegen wir das auf jeden Fall wieder hin. Maxi, ich danke dir, dass du dir aus dem Lazarett ja die Zeit genommen hast, dich kurz dazu zu schalten. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben jetzt anderthalb Wochen fast einfach frei, weil wir jetzt schon vorproduziert haben.
Geil. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast bei Spotify mit 5 Sternen. Das hilft uns immer. Wenn ihr euch jetzt wir machen eine kurze Schweigesekunde, wo ihr rausscrollen könnt, die Sterne anklicken, absenden und dann gilt euch unser unendlicher Dank.
Ja, schreibt uns für Coaching und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Vor allem im Kona.dh. Tschüss.